Der Anlass der Veranstaltung heute ist ja klar. Die Nation zieht anlässlich des 5. Jahrestags von Hartz IV Bilanz unter dem Thema war eigentlich dieses Programm Verarmung auf Gesetz, war das eigentlich ein Erfolg? Dann hat es ein Verfassungsgerichtsurteil gegeben, das den Behörden, also den Sozialbehörden abverlangt, sie sollten den Bedarf, den jeweiligen Bedarf beim, was da immer so schön heißt, sozialkulturellen Existenzminimum, was durch Hartz IV festgelegt wird, genauer ermitteln. Und dieses Urteil ist ja im ersten Augenblick als Auftrag verstanden worden, dass eventuell die Hartz-IV-Sätze dann doch höher ausfallen sollten. Das hat die Politik leicht dementiert. Und dann hat es eine ganze, wenn man so will, politmoralische Debatte darum gegeben, mit einigen Provokationen, die dann öffentlich hin und her gewälzt worden sind. Erst der Koch, dann der Rest der Welle mit seinem allgemein als skandalös, zumeist als skandalös oder populistisch empfundenen Spruch. Der heißt, wer dem Volk mühelosen Wohlstand verspricht, lädt ein zu spät römischer Dekadenz. Das ist ja durch die Presse gegangen. Und wenn sowas von einer wichtigen Persönlichkeit und nicht bloß von ihr, sondern ja auch von anderen und von Bild- und Talkshows besprochen und als Problem hin und her gewälzt wird, dann ist damit eine nationale Gerechtigkeitsdebatte eröffnet und das Volk lässt sich dann ja auch geistig aufregen und engagieren. Deswegen will ich ein paar Klarstellungen bringen, die eigentlich grundsätzlicherer Art sind. Über diese Debatte durfte der Rest der Welle das sagen, hat er nicht vielleicht recht? Oder ist das ein Skandal? Kann man die Arbeitslosen so beschimpfen? Zeugt das nicht von einem unsozialen Geist? Also Ausführungen, die eigentlich dahinter zurückgehen. Und ich sage vorweg nur, was ich da alles abhandeln will. Das ist in einem ersten Teil überhaupt mal was zu dieser ganzen Debatte. Zu dem, was da in Sachen soziale Frage, Hartz IV, Arbeitslosigkeit und so weiter als Gerechtigkeitsdebatte geführt wird. In einem zweiten Teil dann eigentlich sachlich mal die Frage wälzen, wo kommen sie denn eigentlich her, die Arbeitslosen? Und wie werden sie dann und wie widmet sich der Sozialstaat ihnen? Erstens grundsätzlich und zweitens, was für Konjunkturen gibt es dann und was ist dann eigentlich da? Hartz IV und die heutige Lage, die heutige Weise, wie der Sozialstaat die Arbeitslosenfrage geregelt hat und wie sich das auf die ganze Welt der Arbeit, wo sie ja herkommen, bezieht. Bevor ich ein paar Ausführungen zu dieser Gerechtigkeitsdebatte mache, will ich überhaupt nur als Kontrast einfach mal zwei, drei Zitate vorlesen, was eigentlich die Lage ist, wie sie öffentlich ja nicht verschwiegen, sondern laufend aufgeführt und dann problematisiert wird. Ich lese einfach mal vor. Zahlen im Januar 2010. 6,755 Millionen Hartz-IV-Empfänger, darunter 2,275 Millionen Arbeitslose und 1,8 Millionen nicht erwerbsfähige Hilfsbedürftige, vor allem Kinder. 1,3 Millionen haben einen Job, müssen aber ihren niedrigen Verdienst mit Hartz-IV aufstocken. Das ist aus dem aktuellen Lexikon der SZ. Noch ein anderes Zitat. Von Hartz IV leben in Berlin 18,1% der Erwachsenen und 36,1% der Kinder. In Sachsen-Anhalt 17% der Erwachsenen und 29,1% der Kinder. In Nordrhein-Westfalen 10,3% der Erwachsenen und 17,5% der Kinder. In Bayern, dem Land mit der geringsten Arbeitslosigkeit, 4,6% der Erwachsenen und 7,6% der Kinder. Und so weiter und so weiter. Noch ein Zitat. Knapp 400.000 Menschen arbeiten in Deutschland Vollzeit, verdienen aber so wenig, dass sie zusätzlich ergänzende Hartz-IV-Leistungen beziehen. Die Zahl derjenigen, die Anspruch auf diese Form der staatlichen Unterstützung haben, ohne dies zu nutzen, scheint aber viel höher zu sein. Rund 500.000 Vollzeitbeschäftigte Geringverdiener verzichten darauf, sich ihr geringes Gehalt mit Alt-II aufstocken zu lassen. Als zentrale Gründe dafür werden genannt, neben mangelnder Informiertheit über die Ansprüche, auch Scham, durch Hartz-IV stigmatisiert zu werden, oder Scheu, sich mit dem komplizierten Antragsverfahren zu beschäftigen. Das ist schon eine, wenn man so will, skandalöse Bilanz. Also mitten im reichsten Land Europas gibt es Armutszustände, die gehen in die Millionen. Da gibt es Leute, die schämen sich offenbar, sogar die sozialen Rechte wahrzunehmen, die sie laut Gesetz haben. Und das alles, so klagen dann Sozialgesinnte, trotz wachsenden Reichtums sind alle möglichen Leute unbeschäftigt und wie beschäftigt am Existenzminimum. Staatlich betreut, also richtig ein wachsender Dauerzustand von, naja, um es direkt zu sagen, Verelendung. Damit ist immerhin schon so viel klar, also auch gegen alle Klagen über soziale Ungerechtigkeit und über solche unhaltbaren Zustände, die sind offensichtlich dauerhaft, die sind ökonomisch notwendig, also nützlich und politisch betreut und aufrechterhalten. So, das ist schon ein sozialer Skandal, der wirft also die Frage nach den systematischen Gründen auf. Jetzt komme ich zu meinem ersten Punkt, die Debatte über diese Lage, die ja nicht beschönigt wird, die geht in eine ganz andere Richtung, als nach den systematischen Gründen zu fragen. Da ist erstens mal zu bemerken, eine mehr oder weniger offensive Parteinahme für den Nutzen genau dieser Verhältnisse. Zuvor gestern war da zum Beispiel eine Meldung in der Zeitung, es gibt überhaupt nur noch 10% arbeiten überhaupt nur noch in befristeter Beschäftigung, also mit einer Unsicherheit, ob sie den Job überhaupt haben, behalten. Und bei Neueinstellungen macht sowas schon die Hälfte der Beschäftigten aus. Große wie kleine Firmen, Daimler wie andere, stellen Leute überhaupt nur noch so an, dass denen jede Sicherheit des Arbeitsplatzes erstmal überhaupt beschritten wird. Und was ist der Zeitungskommentar dazu? Ich lese vor, der heißt, die Ungewissheit wird Alltag. Und dies prekär zu nennen, hieße die Herausforderung bestenfalls zähneknirschend anzunehmen. Die neuen Arbeitsverhältnisse aber sind nicht nur Problem, sondern auch Chance. Sie ermöglichen häufig Arbeit, wo andernfalls keine mehr wäre. Das ist eine schöne Logik. Weil nicht mehr anders beschäftigt wird, weil einfach Unternehmer eben nicht mehr anders anstellen als so, mit dieser Form von prekärer Ungewissheit, die dann zum Alltag der Leute wird, heißt das, wenn nicht mehr anders beschäftigt wird, dann ist das eine Chance. Da wird nicht der Nutzen für die Unternehmer, die da so unsichere Arbeitsexistenzen stiften und ausnutzen, ins Feld geführt, sondern, und das ist eine schöne Umdrehung, ein Nutzen derjenigen, die einfach auf solche Arbeitsplätze angewiesen sind, denen also nichts anderes übrig bleibt, als die zu nehmen, denen wird eine Chance eröffnet. Also dann, gerade dann, und wenn sich die Abhängigkeit von einem Arbeitsplatz so verheerend auswirkt, sie eben mit lauter Unsicherheiten einhergeht, dann soll das ein Glück sein, weil Millionen ja gleich gar nicht gebraucht werden. Also kein Gedanke und keine Kritik daran, was das eigentlich für Arbeitsverhältnisse sind, die massenhaft Leute brotlos machen und auf solche Arbeitsplätze als Glück verweisen, wovon sie da eigentlich im negativen Sinn abhängig sind, sondern hier liegt doch eine Chance vor, die Leute sollen froh sein, andere kriegen sie nicht, dass sie so einen Arbeitsplatz kriegen. Und dann findet sich auch gestern in den Nachrichten, in den heutigen Nachrichten, auch prompt so ein idiotischer Hotelangestellter, der stellt sich hin und sagt, na, die befristete Anstellung, das ist doch seine neue Freiheit, dann braucht er sich nicht gleich zu binden. Dann kann er schauen, ob er sich nicht demnächst einen anderen Arbeitsplatz aussuchen kann. Ausgerechnet in dieser Sphäre, also Hotelgewerbe, wo dann gleich gemeldet wird, naja, da ist das sowieso gang und gäbe, dass Leute eigentlich keine festen Arbeitsplätze haben. Kommt so einer im Oberlivret und sagt, na, das ist doch fein, das ist meine neue Freiheit. Das dazu. Also das ist eine Parteinahme für Verhältnisse, einfach weil es heißt, anders gibt es die nicht mehr. Eine zweite Abteilung sind Klagen, die werden laut über diese Verhältnisse und über die Belastungen, die solche Verhältnisse bedeuten. Aber keineswegs für die, die sie dann auszuhalten haben, sondern für den Staat. Da heißt das Argument, die Sozialkosten explodieren. Die Masse von Arbeitslosen, na, die lebt nicht schlecht, sondern die ist dem Staat zu teuer. Die Armutsverhältnisse stören die öffentlichen Sozialkassen. Und auch das wird nicht einfach so brutal dahingesagt, naja, die Kassen, die eigentlich dafür da sind, die Arbeitslosen eben irgendwie in Existenz zu halten, die melden also, wenn solche Fälle auf uns zukommen, dann ist das eine Belastung und eigentlich ein Schaden für die Kasse, sondern das wird gleich auch übersetzt in einen Schaden, den das Arbeitsvolk selber hat. Das heißt es nämlich, das muss das zahlen. Also weil der Staat die Bürger in die Pflicht nimmt, materiell belangt für seine Kassen, sind die Geschädigten, und zwar nicht durch die Rechnungen, die da Millionen Arbeitslose produzieren und diese prekären Arbeitsverhältnisse stiften, und auch nicht durch den Staat, der eben seine Kassen so organisiert hat, dass er da auf das knappe Einkommen der Leute zugreift, sondern geschädigt sind eigentlich die Steuerzahler, also die Lohnbezieher, im Grund durch ihre eigenen Mitbetroffenen, eben durch die Kassen in Anspruch nehmen, also durch die nicht arbeiten können, die leben nämlich, heißt es, eigentlich auf Kosten der Steuerzahler. Also Westerwelle bei der Maybrit Illner zum Beispiel hat das wieder ausgesprochen und da an diese Steuerzahler appelliert. Ich zitiere mal wieder. Man muss auch an diejenigen denken, die mit harter Arbeit das verdienen, was hier in Berlin verteilt werden soll. Die mittleren und kleinen Einkommen für Sozialen und für die Schulden des Bundes stehen 60% aller Ausgaben, nur 2% für Bildung. Wenn wir nicht aufpassen, dann ist der Sozialstaat in 15 Jahren an der Grenze seiner Bezahlbarkeit angelangt. Wenn jemand hart arbeitet, dann muss er auch am Ende der Woche mehr haben, mehr als derjenige, der gewissermaßen vom Staat lebt. Und der Generalsekretär der CDU legt nach, wer arbeitet, muss mehr haben als der, der nicht arbeitet. Ein fairer Lohnabstand ist ein Gebot der Gerechtigkeit gegenüber denen, die mit ihren Steuern unseren Sozialstaat erst ermöglichen. Was ist das eigentlich dafür eine Argumentationsweise? Ich will mal also als ersten Punkt was sagen zu dem Thema Gerechtigkeit am Arbeitsmarkt. Zu diesem von oben abgerufenen Steuerzahlerstandpunkt, der ja sehr populär ist, der überhaupt die kritische Stellung ist, die der Normalbürger zu allen Fragen so einnimmt. In der Bildzeitung darf sich dann wieder auch so ein Mensch äußern, der sagt, ja, bin ich blöd, wenn ich noch arbeiten gehe. Man möchte eigentlich die Zeitungsleute, die dem das da in den Mund legen, oder dem, der da seine Empörung von mir aus auch von sich aus äußert, eigentlich raten, dann sollen sie doch auch Hartz IV machen. Wenn das so bequem und so schön ist und wenn einer, der arbeitet, der Dumme ist. Aber noch einmal genereller, wie geht eigentlich da die Logik dieser Gerechtigkeitskritik? Das ist eigentlich eine verkehrte und ziemlich gemeine Deutung der Lage. Die Ungerechtigkeit, die da entdeckt wird, arbeiten lohnt sich nicht. Nicht arbeiten lohnt sich glatt vergleichsweise. Da wird sich beklagt darüber, dass man arbeitet und dass man sich schlecht stellt. Aber nicht, weil man selbst zu wenig hat. Da käme man ja eigentlich auf die Frage, naja, warum ist das so? Käme halt auf die Abhängigkeit von Unternehmensrechnungen, von Staatsrechnungen, von Steuer- und Sozialabgabenbeschlüssen. Sondern der Ungerechtigkeitsvorwurf, der stützt sich eigentlich auf einen anderen Grund. Die eigene Lage ist kritikabel und da wird ein Vergleich angestellt, weil Leute, auch ohne dass sie Arbeit haben und arbeiten, das elende Minimum von 359 Euro plus Wohngeld und noch ein paar Zulagen im Zweifelsfall zum Leben bekommen. Die Kunst bei dieser Argumentationsweise, auch die Gemeinheit, ist also, man vergleicht die einen schlechter Gestellten mit den anderen und fordert dann von der Obrigkeit die Tugend der Gerechtigkeit. Die soll nach Leistung und Verdienst irgendwie Entgelt und Versorgung fair zumessen. Und dieses Fair hat dann dieser Logik nach auch eine eindeutige Richtung. Die Sozialstaatsklientel da, die aus der Arbeit rausgefallenen, ohne Einkommen, die eben vom Staat, von den Kassen irgendwie ein Existenzminimum zudefiniert kriegen, die sind eigentlich zu gut gestellt. So, der Gerechtigkeitsfanatismus, der fordert eigentlich selten überhaupt etwas für sich, sondern Genugtuung für die eigene Lage. Und Genugtuung, das heißt meistens Beschränkung der anderen, mehr Härte gegen die, die ohnehin am Existenzminimum leben. Da wird also das Volk gegeneinander aufgestachelt. Arbeitende mit ihren Geldnöten gegen Sozialfälle ideell in Anschlag gebracht.
Frage.
Ja?
Es war doch gerade dein Ausgangspunkt, dass die Leute sich vergleichen mit ihren Armutskameraden oder Armutskollegen. Wie kommt es gleich schon auf den Sprung mit anderen, die sie aufstatten?
Na, weil es ja öffentlich vermeldet und unterschrieben wird. Die Bild-Zeitung zitiert den doch zustimmend. Der Westerwelle sagt ja, wenn die einen Steuer zahlen, müssen die hart arbeiten. Dann muss man doch aufpassen, dass die anderen nicht zu viel kriegen. Es ist doch gar nicht bloß eine Stellung oder eine schäbige Gerechtigkeitsvorstellung der Leute, sondern es ist ein Argument, was von oben unterstützt, bedient, provoziert und laufend mit Material versorgt wird. Das will ich damit sagen. Ich will den Unterschied zwischen denen, die unten sind und oben sind, hier an der Stelle sowieso nicht so furchtbar groß betonen, weil in dieser Argumentationsweise, in dieser Bedienung dieses Gerechtigkeitsstandpunkts von oben, da ist das einerlei.
Und meine Schwierigkeit war aber da jetzt vorher, weil ich du bist auf der Ebene von die Leute untereinander, weil du ja gesagt hast, sie rufen nach der Obrigkeit. Oder da steckt der Ruf nach der Obrigkeit.
Ja.
Jetzt sagt die Obrigkeit selber, sie rufen nach sich.
Oder? Ja, das kommt noch. Die ruft nach sich selber. Und zwar in einem eindeutigen Sinne, nämlich verdolmetscht fürs Volk, wir brauchen mehr Gerechtigkeit. Wir müssen für mehr Gerechtigkeit sorgen. Die nehmen diesen erst per Bildzeitung und per Öffentlichkeit bestätigten und ins Volk hinein projizierten Standpunkt auf und sagen, genau das ist die Kritik, die haben wir auch. Und die müssen wir uns zu Herzen nehmen. Ich komme aber noch drauf. Also der Gerechtigkeitsstandpunkt sagt, wer arbeitet, der hat auch was verdient, und wenn er schon selber so wenig verdient, dann hat er wenigstens verdient, dass andere, die nicht arbeiten, gefällig schlechter gestellt werden. Dafür gibt es auch ein Schlagwort, und das wird jetzt hier eigentlich moralisch eingefordert. Und das heißt Abstandsgebot. Abstandsgebot eben derjenigen, die anständig arbeiten, zu denen, die gar nicht arbeiten und sich deswegen aber auch nicht so gestellt gehören. Also da wird dann auch Missbrauch der Sozialhilfe entdeckt und angeprangert. Wie gesagt, dieser schöne Zynismus vom Westerwelle, hier liegen falsche Wohlstandsversprechen vor. Man mag gar nicht fragen, was der da als Wohlstand definiert. Und das führt zu altrömischer Dekadenz. Also besteht dieses Wohlstandsversprechen schlicht und einfach darin, und der Skandal, dass Leuten, die keine Arbeit haben und keine finden, dass die dauerhaft von Alt-II leben. Auch wenn das eigentlich gar nicht übermäßig gut geht. Also der erweiterte Vorwurf heißt dann, naja, die richten sich ja da drin ein. Die finden ja Wege, Mittel und Wege, wie man da auf Dauer zurechtkommt. Die arbeiten ein paar Stunden zusätzlich, eventuell auch noch schwarz verdienen sie was dazu. Und da muss man sagen, was da angegriffen wird, das ist doch das, was in der bürgerlichen Gesellschaft sonst jedem zugebilligt wird. Nämlich auf allen Stufen der Berufshierarchie dürfen und sollen die Bürger eigentlich irgendwie doch kalkulieren, mit ihren Existenzbedingungen umgehen und für sich irgendwie das Beste draus machen. Da heißt es doch, da wo du bist, in dem Beruf wo du bist, da darfst du dich dann auch nach der Decke strecken und schauen, wie du mit dem am besten zurechtkommst. Aber das ist ausgerechnet bei den Sozialfällen, die ja eigentlich in ihrem Zustand als Alt-II-Empfänger eigentlich kaum Alternativen außer Negativen haben. Also bei denen wird das als Missbrauch gebrandmarkt. Für die gilt einfach, und das ist da der Maßstab, eine Pflicht zur Arbeit, und zwar unabhängig davon, ob sie überhaupt eine kriegen. Also die haben moralisch ausgedrückt, und hier wird ja moralisch argumentiert, nämlich mit der Einstellung, die haben Anstand zu beweisen, ihren Willen zum Arbeiten, auch wenn ihnen das gar keine Arbeit garantiert. Und wenn sie dann keine haben, dann wird einfach an diesem Willen gezweifelt. Das ist der Dauerverdacht, die leben auf Kosten der Gemeinschaft. Also wird an diesen Leuten eine falsche, durch Hartz IV und das Sozialsystem geförderte Einstellung festgemacht, denen fehlt der Arbeitswille und es wird auch nichts dafür getan oder nicht genügend dafür getan, dass sie den überhaupt kriegen. Das ist einerseits ein Hohn auf die reale Lage. Denn diese Leute, wo es da heißt, na, da fehlt es am Arbeitswillen, wie gesagt, die haben ja selbst eigentlich gar nichts in der Hand, um zu bestimmen. Die sind festgelegt in ihrem Status. Abhängig davon, was eben Wirtschaft und Staat beschließen oder wie die mit ihnen rechnen. Die sind von Unternehmen ausgemustert oder finden von Haus aus keine Anwendung, wegen der Rechnung halt, die mit ihnen angestellt wird. Und wie das Faktum der Massenarbeitslosigkeit ja beweist, sind ja Millionen, braucht diese Gesellschaft so, wie sie organisiert ist, braucht diese Wirtschaft so, wie sie rechnet, offenbar die Arbeit dieser Leute einfach nicht. Jedenfalls nicht dauerhaft und für ganz viele überhaupt nicht. Die finden halt keine Arbeitsstellen, an denen sie Geld verdienen können. Und das hat ja auch einen Grund, also um ihn mal allgemein zu sagen. Das liegt halt daran, dass, um es negativ auszudrücken, Arbeit in dieser Gesellschaft eben kein Gemeinschaftswerk ist. Irgend so ein kollektives, organisiertes Werkeln, mit dem dann das große Kollektiv irgendwie seine Lebensbewältigung regelt und bei der dann jeder seinen Teil miterledigt und wenn es zu wenig zu tun gibt, wird halt nichts getan und wenn es viel zu tun gibt, dann packen alle an. So geht es ja gar nicht zu. Arbeit findet halt statt, wenn und nur dann, wenn eben Unternehmen daraus halt ihre Bereicherung machen können und sie findet dafür statt, dass sie das dann tun. Und allein, dass es so viel Arbeitslose gibt, beweist ja schon, dass eben hier nicht ein Kollektiv die notwendige Arbeit abwickelt, sondern dass einfach Arbeit nach anderen Zwecken verrichtet wird, als für die Lebensmittel oder für die Lebensbedürfnisse der Bevölkerung. Und dass Arbeit halt ein Kostenfaktor des Wirtschaftszwecks ist, für den sie eingesetzt wird und deshalb knapp kalkuliert wird, so knapp, dass Millionen da einfach draußen sind. Und da haben sie also selber eigentlich gar nichts in der Hand und zu bestimmen. Und auch nach der zweiten Seite, wenn sie als solche Lohnabhängige ohne Arbeit und Einkommen dann zur Klientel des Sozialstaats werden, der ihnen dann irgendeine Sozialexistenz verpasst, mit der die sich dann abzufinden und zurechtzufinden haben, dann sind sie ja da auch überhaupt nicht Herren ihrer Lage, sondern das wird ihnen entweder zugestanden oder man kann auch sagen zu diktiert. Und ausgerechnet in dieser Situation, da ächtet man noch die, die nicht gebraucht werden und wirft ihnen vor, dass sie ihren Beitrag zum gemeinsamen Werk verweigern, dass sie der Gemeinschaft auf der Tasche liegen, wenn sie ihre Arbeitsexistenz verloren haben oder erst gar nicht gekriegt haben, aber dennoch irgendein Geld zum Leben kriegen. Also angegriffen werden da nicht die, die sie zu Sozialfällen machen und der staatliche Verwalter, der die dann als solche unter seiner Regie hat, sondern, und da bin ich wieder beim Thema Gerechtigkeit, der wird aufgefordert, er soll gefälligst Gerechtigkeit herstellen in dem vorhin gesagten Sinn. Letztlich aber zielt diese ganze Kritik sowieso nicht bloß und auch nicht vornehmlich auf die Leute. Die wahren Adressaten, die da angesprochen werden, das sind gar nicht die vielberufenen, braven, schwer arbeitenden und Steuerzahler. Von deren Einstellung und Anstand und so weiter hängt ja überhaupt nicht ab, was aus ihnen wird, sondern die Kritik, und das sagt auch der Westerwelle sehr deutlich, die zielt eigentlich auf das Sozialsystem selber. Auf die Sozialpolitiker, auf den Staat und die Öffentlichkeit und die Politiker selber vom Schlage Westerwelles kritisieren da eben. Wir eröffnen ja da einer Klientel mit einem Wohlstandsversprechen sowas wie eine falsche Einstellung. Also die kritisieren das ganze System des Sozialstaats, die Existenzsicherung, die der Staat gewährt, wenn und weil die Leute aus der Arbeit rausfallen, und kritisieren daran, das wäre im Grunde alles fragwürdig und eigentlich eine systemwidrige, unverdiente Leistung, eben moralisch ausgedrückt die Erlaubnis zur Untätigkeit. Die Arbeitslosenverwaltung fördert die falsche Einstellung. Zu der Westerwelle hat sich auch entschieden gegen diese Vorwürfe gewehrt, wie redest denn du über die Leute? Und meines Erachtens sehr zu Recht festgestellt, naja, die Leute, deren Anstand will er doch nicht in Zweifel ziehen. Aber der ganze Sozialbereich, die ganzen Sozialregelungen, die sind eigentlich, naja, um es mal so auszudrücken, zu sozial, zu viel Existenzsicherung, als dass sie nicht die Leute auf falsche Gedanken bringen täte. Und ausgerechnet diese systematische Kritik, die heißt, naja, die Ehre der Leute greife ich doch nicht an. Ich sage doch bloß, das System ist falsch. Ausgerechnet diese Kritik soll dann eben verständlicher, moralisch sauberer und selber anständiger sein. Ausgerechnet da, wo es gesagt wird, na, die einzelnen Leute, die will ich gar nicht kritisieren, sondern dass der Staat insgesamt da mit seinen Sozialregelungen, mit seinen existenzsichernden Hartz-IV-Bestimmungen da was falsch macht. Das soll also in Ordnung gehen, eben, weil es nicht den guten Willen der Leute in Zweifel stellt, sondern dem Staat vorwirft, dass er hier überhaupt diesen guten Willen einfach fälschlich in eine falsche Richtung lenkt.
Habe ich wieder zugefragt?
Ja.
Jetzt verstehe ich nicht. Jetzt hat vorher gesagt, oder hast du so ausgeführt, wie die Kritik von oben sozusagen daherkommt, dass den Menschen, die arbeitslos sind, weil sie nicht gebraucht werden, ihre Lage ja so ist, dass sie gar nicht Subjekt ihrer Lage sind, sondern die machen ja andere, das machen andere Dinge. Dass denen aber ihr Wille zur Arbeit bezweifelt wird. Und das verstehe ich nicht. Von wem denn jetzt eigentlich, wenn du jetzt sagst, der Westerwelle, der hat eigentlich recht, er richtet sich gar nicht mit seiner Kritik an den Willen von Leuten, bezweifelt nicht deren Willen zur Arbeit, sondern er richtet sich an das Sozialsystem, weil er das umkrempeln will.
Ja, und so eine grundsätzliche Opposition ist das ja gar nicht. Weil wenn einer sagt, das Sozialsystem, machen wir uns doch nichts vor, fördert systematisch falsche Einstellungen. Das sorgt dafür, dass sich die Leute bequem im Hartz IV einrichten. Dann ist das der Zusammenschluss. Bloß kann der Mensch immer sagen, ich meine ja gar nicht die Leute, ich meine wir erlauben es ihnen. Der kann aber genauso gut, und auch das provoziert er natürlich, auch an das denkt er da dabei, und auch das wird ja dann in Verlängerung sofort überall entdeckt. Naja, das Hartz-IV-System ist doch voller lauter Schmarotzer. So, und dann bist du dabei, ja, das sind die Figuren. Das ist doch gar kein Gegensatz, dass man sagt, naja, der wird nur ausgenutzt, dieses, ich meine nicht die Leute, sondern wenn es heißt, hier macht einer die Leute schlecht, ja, dieselben, die du beschuldigst, kannst du zugleich in Schutz nehmen und sagen, die täten schon wollen, wenn wir sie nicht bloß per soziale Existenzsicherung dran hindern täten. Also so billig geht der Zusammenhang von falscher Einstellung von Schmarotzern im Sozialsystem zu, na, es geht gar nicht um die Schmarotzer, sondern es geht um das System selber, das produziert die. Der Antrag, der daraus folgt, der ist eigentlich sehr klar und direkt, nämlich der Sozialstaat soll sein ganzes Sozialwesen, die Existenzsicherung, die da mit Hartz IV geregelt ist, so ausgestalten, dass sie eben diesen Missstand beseitigt. Also dass sie notgedrungen Arbeitswillen erzeugt. dass für diese Kritik glaubwürdig, für diese Kritik, die immer zweifelt, wenn einer überhaupt ins Sozialsystem fällt, glaubwürdig klar macht, nein, diese Leute werden aus der Orientierung auf Arbeit, aus dem Druck, sie sollen Arbeitswillen zeigen, nicht entlassen. Und das muss man so machen, dass man ihre Existenzsicherung entsprechend regelt, dass sie gar nicht anders können. Und das ist eigentlich schon wieder ein Plädoyer dafür, Vorsicht vor zu viel Leistungen. Das ist eben das moralische Abstandsgebot von Gerechtigkeitsfanatikern und Gerechtigkeitsfanatiker eben nicht bloß als Volkesstimme, sondern hier in Gestalt von Politikern, die sagen, von diesem Standpunkt aus, den wir dem Volk bestätigen, machen wir uns zu Kritikern unserer eigenen Einrichtungen. Aber es gibt ja auf der anderen Seite, gibt es ja auch Verteidiger und Entschuldiger und Parteigänger der Hartz-IV-Kundschaft, die diese Hetze bremsen wollen und zurückweisen wollen. Und das machen sie eigentlich, indem sie die Maßstäbe alle unterschreiben. Also dann kommen so Argumente wie, naja, aber die allermeisten Hartz-IV-Kunden wollen ja arbeiten und sind fleißig. Da wird also einfach gegen die Kritik der Arbeitswille dieser Leute hochgehalten, unabhängig davon, ob der überhaupt für was gut ist und ihnen was nutzt. Da heißt es dann auf der anderen Seite, naja, aber das mit den Schmarotzern, das gibt es doch gar nicht so groß, weil die Sanktionsinstrumente gegen Missbrauch, die sind doch scharf genug, die greifen doch auch. Der Missbrauch liegt doch bloß bei 3% der Fälle und die Sanktionen werden ja auch immer mehr eingesetzt. Damit bekennen sich also auch diese sozialdenkenden Fürsprecher für die da Bezichtigten eigentlich zum Zwangscharakter der Arbeit in dieser Gesellschaft. Was die beschäftigten Arbeitnehmer sich da aus Not und wenn man so will durch den stummen ökonomischen Zwang als Arbeit antun, das ist für die, die aus der Arbeit rausgefallen sind, das wird hier durchaus auch von den Parteigängern unterschrieben, halt als offener politischer Zwang fällig. Bei denen eben, die aus der Arbeit rausgefallen sind und jetzt mit ihrer Not der Sozial-Solidargemeinschaft, wie das immer so schön heißt, zur Last fallen. Dann gibt es auch SPD und Linke, die können auch das Ungerechtigkeitsargument umgekehrt lesen. Ja, wenn es schon am Abstand zwischen den Hartz-IV-Leistungen und den untersten Löhnen fehlt, ja, dann muss man sich doch darum kümmern, ob man nicht doch bei den Löhnen irgendwie was machen kann. Dann ist also nicht die Grundsicherung gleich zu hoch. Statt Hetzkampagnen gegen die Arbeitslosen sollte man doch selbstverständlich realistisch, heißt es dann immer, und ja, nicht wirtschaftsschädlich, mit Mindestlöhnen für den fälligen Abstand sorgen. Sage ich später nochmal was dazu, wenn ich dazu komme, zum Thema Mindestlöhne, also sachlich. Naja, hier wird also auch dafür plädiert, ja, das ist klar, einen Abstand muss es geben und einfach zu sagen, erstens, die Lohn beziehen, sollen gut gestellt sein und dann ist die Frage, wie schlecht stellen wir die anderen auch gleich erledigt, dann kann man die auch besser stellen. Na, so wird das nicht gesehen. Sondern hier heißt, Abstand muss sein und den könnte man aber doch durch maßvolle eben Mindestlohnregelungen doch durchaus leisten. Mit all solchen Gerechtigkeitserwägungen wird also die Öffentlichkeit befasst. Und das leistet jedenfalls schon mal eins und was ganz Grundsätzliches, nämlich eine grundverkehrte Deutung der Lage. Die Lage heißt dann, na das ist ja klar, es braucht eine erneute, eine ziemlich weitreichende, eine grundlegende Reform unseres ganzen Sozialsystems. und dieser von Schröder in die Wege geleiteten Agenda 2010. Und zwar aus dem Grund, um dem Gerechtigkeitsempfinden des Volkes Genüge zu tun, um der Gerechtigkeit zu dienen. Was immer da verändert werden soll, was die sich vornehmen, es ist ein Dienst am anständigen und arbeitsamen Mitbürger, an dessen Empfindungen, an dessen eben Anstand, an dessen ehrenhafte Arbeitstätigkeit. Der verdient, so heißt es, wenn er unverschuldet in Not gerät, der eine, also der nicht mehr arbeitet, der verdient, wenn er unverschuldet in Not gerät, eine bescheidene Hilfe, aber auch den Zwang, gefälligst seinen Arbeitswillen zu beweisen. Und wenn er aber arbeitet, dann verdient er einen Abstand zu denen, die ohne Leistung Hilfe in Anspruch nehmen. Also da bekommt der geschädigte Materialismus beider Mannschaften in der Form des Neids Recht und wird mit dem Versprechen eigentlich einer harten Gerechtigkeit bedient und dadurch mit einem Reformbedarf der Politik zusammengeschlossen, der von einem ganz anderen Übel ausgeht und ganz andere Missstände bekämpft als ausgerechnet falsche Einstellungen und ungerechte Angleichungen der Lage von Arbeitslosen und Arbeitenden.
Warte mal, das ist jetzt wahnsinnig viel drin gewesen in dem Satz. Weil, du hast von einem Materialismus gesprochen. Jetzt habe ich das. Ich habe die Fassung vergessen. Und den mit Neid gleichgesetzt. Kannst du das bitte nochmal. Das ist mir so schnell gegangen.
Das ist die Zusammenfassung des Arguments. Da wird Leuten, die. Wo es heißt, die arbeiten hart und verdienen wenig. Denen wird zugestanden, dass sie dann aber auch ein Anrecht auf einen Abstand zu denen haben, die keine Arbeit haben, die nichts leisten. So, das will ich sagen, da wird der Materialismus, mir steht doch was zu, in die Form eben eigentlich des antimaterialistischen Neids und der Gehässigkeit gegen die anderen umgebogen. Und genauso umgekehrt wird den Arbeitslosen gesagt, naja, wenn ihr anständig und arbeitswillig seid, dann dürft ihr natürlich auch für euch was erwarten und verlangen, aber dafür müsst ihr auch euch dem Zwang fügen, den das Sozialsystem hat, dass ihr gefälligst immerzu hinter Arbeit her sein sollt. So, das will ich sagen, da wird das Gerechtigkeitsempfinden zum Argument eines Reformbedarfs gemacht, zu dem Ziel und Zweck von Reformen erklärt, über die ich jetzt was sagen will, die eigentlich nach ganz anderen, eben staatsmateriellen und wirtschaftsmateriellen Grundsätzen zum Bedarf erklärt wird und wo Missstände bekämpft werden, die sehen ganz anders aus. Da geht es eben nicht um ausgleichende oder Gerechtigkeit zwischen Arbeitslosen und Arbeitenden, sondern da geht es um sowas wie Arbeitsmarktpolitik. Also ich komme damit eigentlich zum zweiten Punkt. Arbeitsmarktpolitik, also das ist erstens eigentlich die Grundlagen für Arbeitsmarktpolitik. Also Lohnarbeit und Arbeitslosigkeit. Wie hängt das eigentlich zusammen? Also die ganze wachsende Sozialstaatsabteilung, über die da geklagt wird, als untragbare Belastung, und die dann immer wieder den Empfängern zur Last gelegt wird, naja, die fallen aber der Gemeinschaft auf die Tasche. Diese ganze Sozialstaatsabteilung mal nüchtern betrachtet, zeigt eigentlich dreierlei. Nämlich jenseits aller Fragen, was steht da wem zu und geht das gerecht zu, der Staat rechnet und verwaltet da einen dauerhaften Bestand an Leuten, in diesem System, die einfach nach den gültigen Maßstäben von Beschäftigung keine Existenzsicherheit haben, denen eben die ökonomischen Rechnungen mit ihrer Arbeit die Existenz bestreiten. Das ist die erste und im Grund banale, aber harte Feststellung. Die zweite ist dann, ja, der Sozialstaat, der managt und organisiert dann die Betreuung dieser menschlichen Lasten, dieser Rechnungen als eigene Abteilung seiner Politik. Und er setzt damit ja diese Rechnungen dann auch ins Recht. Mal andersrum gesehen, das ganze Sozialsystem, das Ganze, was heißt, hier dieser Staat ist sozial, ist, wenn man es andersrum betrachtet, dass hier der Staat mit seinen Maßnahmen die Freiheit einer unternehmerischen Kalkulation sichert, denen sich diese Sozialfälle verdanken. Er nimmt denen nämlich die sozialen Folgen, die sie produzieren, ab und regelt die unter seiner Regie. Und ein drittes, und das ist dann eigentlich so der Motor dieser ganzen gehässigen Debatten und dieser Reformdebatten, diese Regelungen, die der Staat da macht, also diese Sozialfälle, die er dann unter seine Regie stellt, das sind dann damit feststehende sozialstaatliche Lasten. Die schlagen sich bei ihm als Lasten nieder, als Belastung, die er dann aber deswegen auch einer ständigen Begutachtung unterzieht, ob und wie die überhaupt zu minimieren und zu verbessern und zu optimieren sind und wie und mit welchen Gesichtspunkten. Da will ich dann eigentlich im jetzt Folgenden was dazu sagen. Doch wie gesagt, mal eins nach dem anderen. Als erstes überhaupt nochmal ein kleines Kapitel, wo kommen Sie eigentlich her? Und diese viel besprochenen, kritisierten Kostgänger des Sozialstaats. Also wie schon gesagt, Arbeit ist im Kapitalismus keine kollektive Anstrengung zur Erledigung der notwendigen Arbeit für den Lebensunterhalt der Gesellschaft, sondern Arbeit ist Mittel, naja, ein Instrument der Wirtschaft und deren Beruf heißt auf Englisch to make money. Deswegen können sich dann die Leute in dieser Gesellschaft die Arbeit auch nicht teilen. Wenn sich schon rausstellt, dass man alle arbeitsfähigen Mitglieder für die anfallenden Arbeiten gar nicht braucht, für den Zweck als Gewinnquelle zu dienen, wird die Arbeit in Anspruch genommen, eben. Und da gilt eigentlich ein ganz schlichter Grundsatz, nämlich nicht, naja, je nachdem, wie viel es zu tun gibt, wird sich eingeteilt, sondern da heißt möglichst große Leistung und zugleich werden die da die Arbeit zu leisten haben, als Kostenfaktor des Geschäfts knapp kalkuliert. Also ein Unternehmer zahlt so wenig Beschäftigte wie möglich zur Erledigung der anfallenden Arbeit, also für die sich für ihn lohnt, und die bezahlt er so gering, wie der Markt erlaubt. Und beim Arbeitstempo treibt er sie dann an und beschleunigt es so gut, dass eben geht. So, das ist eigentlich das Grundprinzip, das nackte Grundprinzip dieser Wirtschaftsweise und insoweit auch der elementare Widerspruch. Weil Lohn, das ist für den Anwender eine laufend zu senkende Kost. Und das ist für die Lohnabhängigen umgekehrt das Einkommen, von dem die halt leben müssen und wollen. Und dieser Gegensatz, diese Rechnung, die da mit den Lohnabhängigen angestellt wird, die hat eigentlich für die Arbeitenden zwei fatale Konsequenzen. Nämlich erstens, jeder Fortschritt mit dem Unternehmer da kalkulieren, jede technische Errungenschaft, jede Produktivitätssteigerung, also die Erhöhung des Wirkungsgrads der Arbeit durch technische Mittel, also eigentlich die reichtumschaffende Potenz der Arbeit, die Möglichkeit, mehr in weniger Zeit zustande zu bringen, sich also von Arbeit insgesamt zu entlasten. Ausgerechnet die Anwendung dieses Mittels Produktivitätssteigerung, das findet in dieser Gesellschaft eben nur statt, um sich in der Konkurrenz durchzusetzen, und das macht man mit mehr Produkten zu niedrigen Preisen. Also der ganze schöne technische Fortschritt, der dient dazu, Lohnstückkosten zu senken, also bezahlte Arbeit, Lohn einzusparen, also dafür zu sorgen, dass die Arbeitenden insgesamt vom Arbeitsergebnis einen kleineren Teil als ihren Lohn nach Hause tragen. Das ist im Grund absurd, aber gültig. Die Mittel, die Erleichterung stiften, die werden nach der unternehmerischen Gewinnrechnung in der Konkurrenz eingesetzt, das Gegenteil. Die werden zum Mittel und zum Antrieb, Einsparung an notwendiger Arbeitsmühe und Zeit steigert nicht die Freizeit und die Bequemlichkeit für alle, sondern taugt zur Einsparung an bezahlter Beschäftigung und damit für die Einsparung auch von Beschäftigten und für bleibende oder wachsende Arbeitsmühe für den Rest. Also an der Zahl der Arbeitslosen, die mit dem Wachstum der deutschen Wirtschaft eigentlich nach der Phase des Wiederaufbaus irgendwann immer weiter gewachsen sind. Da ist abzulesen, wie produktiv die Arbeit inzwischen ist. Es braucht eben nicht mehr den ganzen Arbeitsertrag, oder der ist auch nicht mehr brauchbar für die Rechnung des ganzen Volks. Also um die notwendigen und wünschbaren Bedarfsartikel zu erzeugen, wäre das sowieso nicht nötig, aber darum geht es ja nicht. Sogar für den Wachstumstrieb des Kapitals ist das ganze Volk mit seiner Arbeitsfähigkeit einfach nicht mehr erforderlich und nicht mehr zu gebrauchen. Andersrum ausgedrückt, dieser Fortschritt hat schon so viel freie Zeit geschaffen, aber die freie Zeit, die sieht eben unter diesen Rechnungen, in dieser Wirtschaftsweise mit diesen Rechnungen so aus, dass es auf der einen Seite einen Schwung Reiche gibt, die überhaupt nicht arbeiten, und ein Millionenheer auf Arbeit Angewiesene, die auch nicht arbeiten, und die Arbeit macht der Rest, weil sich deren Mehrarbeit, deren billig bezahlte Arbeit dann lohnt. Die zweite fatale Konsequenz ist, wenn es darum geht, Lohnkosten zu verringern, Lohnstückkosten zu senken, wenn das der bleibende Zweck der ganzen Rentabilitätsrechnung ist, mit der Unternehmen sich wechselseitig in der Konkurrenz übertrumpfen wollen, dann leistet auch die einfache Senkung des Lohns, der Bezahlung, die Verminderung der Bezahlung, also die einfache Schlechterstellung von Beschäftigten, und auf der anderen Seite die pure Steigerung der Leistung, mehr Arbeit, ganz unabhängig vom technischen Fortschritt. Es leistet also die tarifliche oder auch außertarifliche Senkung der Löhne, möglichst wenig zahlen, nur zahlen, was unbedingt nötig ist, um die Leute zu kriegen, und dann einfach leistungsmäßig mehr fordern, sie flexibler einsetzen, die Arbeitshetze steigern. Das hat von dieser Rechnung aus gesehen dieselbe Rationalität wie den Wirkungsgrad der Arbeit zu steigern. Auch das macht die Arbeit rentabler und spart wieder eine Menge bezahlter Arbeit ein, Durch die gesteigerte Arbeitsmühe werden einfach andere überflüssig. Also auch das produziert einen Schwung Arbeitslose. So, und so kommt sie also laufend in die Welt im Grund. Das, was dann immer heißt, die soziale Frage, die schöne Geißel der Arbeitslosigkeit. Jetzt komme ich dazu, wie wird dann diese soziale Frage eigentlich beantwortet? In ihrer Arbeitsmarktpolitik befasst sich die staatliche Autorität eben mit dem Widerspruch, dass die Unternehmerschaft, dass die Kapitalisten, von denen das ganze ökonomische Leben in der Gesellschaft und auch der Staat mit seinen Einkünften, das nationale Wachstum, der nationale Reichtum abhängt, also die staatliche Autorität kümmert sich um den Widerspruch, dass die Wirtschaft, das Lebensmittel der Nation, für seine Profitmacherei, also laufend ein intaktes, ein lebensfähiges Volk, ein Arbeitsangebot, ein Angebot an Arbeitswilligen und Arbeitsfähigen braucht, aber selbst für ein solches Arbeitsvolk mit den Weisen der Beschäftigung weder an den einzelnen Individuen noch im Ganzen überhaupt sorgt. Oder andersrum ausgedrückt, heißt der Widerspruch, ja, das ganze Volk muss von Arbeit fürs Kapital leben, aber massenhaft Leute können davon nicht leben. Und der Staat sorgt mit seiner Arbeitslosenkasse und deren Konditionen, mit seinen Arbeitsgesetzen und Tarifregelungen, also für eine Bewältigung dieses Widerspruchs. Er sorgt halt dafür, dass das dann trotzdem geht. Er kümmert sich darum, dass sowas wie ein brauchbares Arbeitsvolk vorhanden ist. Und er achtet gleichzeitig noch darauf, dass seine Kassen, die diesen Widerspruch zu bewältigen haben, einfach nicht zu viel belastet werden. Also denn für den Sozialstaat, da gilt die Logik, die daraus resultiert, dass er eben die laufend Ausgemusterten, die vom Kapital für nicht brauchbar erklärten, dass die ihm zufallen. Deswegen gilt da die Logik, je mehr Fälle, umso mehr wird auch der Sozialstaat belastet. Also weil die Arbeitslosen, die ja das Hauptthema heute Abend sind, über die anderen Sozialabteilungen will ich jetzt nicht reden, aber weil die Arbeitslosenreproduktion eigentlich unter Staatsregie stattfindet, stellt sich die Rücksichtslosigkeit der Unternehmen, also die Rücksichten von denen, die befreit sind, stellen sich als Belastung von staatlichen und Sozialkassen dar. Die Freiheit, die den Unternehmern bei ihrer Kalkulation mit Beschäftigung eröffnet wird, die sorgt für die viel beklagte Kostenexplosion im Sozialhaushalt. Und vom Staat aus gesehen heißt das dann, und damit wendet er sich dann den Leuten zu, damit ist sein Standpunkt gegenüber den Arbeitslosen auch definiert, die Sozialfälle kosten was, statt was einzubringen. An dieser negativen Logik, je mehr Sozialfälle, umso prekärer wird es für die Staatskassen. Zeigt sich also erstens mal, dass der Sozialstaat nicht bloß dafür da ist, irgendwie diese Mannschaft zu erhalten, sondern auch wie er das macht, nämlich dass er nicht einfach für, sondern von der Lohnarbeit lebt. Was er zahlt, kommt eben aus deren Sozial- und Steuerausgaben, kommt aus der lohnenden Beschäftigung, die diese Figuren finden. Der Sozialstaat lebt also mit seinen Kassen eben von der Benutzung und von der nach solchen Rechnungen stattfindenden Benutzung und von dem, was er sich davon abzweigt. Und zweitens zeigt sich aber noch etwas anderes und Fatales, nämlich, dass auch mit Sozialstaat, mit diesem ganzen Verwaltungswesen der Arbeitslosen, die Rechnungen der Unternehmer, das Wachstum der Wirtschaft und wie es zustande gebracht wird, auch die Existenz der Arbeitermannschaft eigentlich insgesamt, also mit sozialstaatlichen Regelungen, gesamtgesellschaftlich eigentlich nicht verbessert, sondern laufend angreift. Die Lohnsumme, auf die der Staat da zugreift, aus der seine Kassen sich bedienen und mit der dann die Sozialfälle regelt, das Steueraufkommen, das sinkt, also die Lohnsumme, die dafür zur Verfügung steht, das, was Beschäftigte erwirtschaften, als das, worauf der Staat zugreift. Das sinkt absolut und das sinkt schon gleich im Verhältnis zur wachsenden Zahl der Sozialstaatsfälle. Und dieser im Sozialstaat quasi eingebaute Mechanismus, diese Kosten, diese steigenden Kosten und, wie es immer heißt, sinkende Einnahmen, steigenden Kosten, das ist die alte Klage. Das ist eigentlich der ständige Auftrag und Antrieb für den Sozialstaat, seine Leistungen so auszugestalten, dass die Kostgänger wieder in Arbeit kommen, dass seine Kosten sinken. Also kombiniert er seine Leistungen von Haus aus mit dem Anspruch, dass die Beschäftigungslosen auf den Arbeitsmarkt bezogen bleiben. Und zwar eigentlich gemäß einem sehr harten Gesichtspunkt, der heißt, wenn die Leute beschäftigungslos sind, dann liegt das daran, dass sie so, wie sie rumlaufen, den Kapitalrechnungen nicht genügen. Der Sozialstaat fragt also nicht danach, wie sind sie denn zustande gekommen, sondern er zieht aus dem, wie sie zustande gekommen sind, einen Schluss, der eigentlich das Kriterium rentable Beschäftigung, was die Leute arbeitslos gemacht hat, unterschreibt und dann an den Opfern dieser Rechnung konstatiert, dass die eben fürs Kapital unpassend sind. Das zeigt sich ja, sonst wären sie ja beschäftigt. Dass sie zu teuer oder zu ungeeignet sind. Und das macht er dann an seiner arbeitslosen Mannschaft geltend. Also der generelle Standpunkt, unter denen die ganzen Sozialleistungen stehen, unter denen das, was er an Existenzsicherung der Leute organisiert, steht eben gar nicht einfach unter dem Gesichtspunkt, na, wenn die aus der Arbeit rausgefallen sind, dann ist klar, dann müssen sie erhalten werden. Wenn sie sonst nicht leben können in dieser Gesellschaft, dann muss man sie eben irgendwie erhalten. Sondern der Gesichtspunkt, der an diese Leistungen angelegt wird, heißt, naja, der Sozialstaat ist beauftragt und muss sich anheischig machen, diejenigen, die von den Unternehmen nach ihren Rechnungen überflüssig gemacht worden sind, ausgemustert sind, nicht gebraucht werden, die wieder zu einem lohnenden Angebot zu machen, um sich auf die, also dem Sozialstaat, auf diesem Weg Lasten zu sparen. Deswegen setzt er dann fest, ob und wie viel überhaupt aus welchen Quellen für den Lebensunterhalt der Leute gezahlt wird, macht Auflagen, Verpflichtungen, Konditionen zu denen, die sich wieder beschäftigen lassen müssen, die dann tendenziell darauf rauslaufen, naja, wir nötigen die, eine Arbeit anzunehmen, nach der gerade Bedarf besteht. Und überhaupt generell will er diesem Gesichtspunkt, trägt er diesem Gesichtspunkt Rechnung dadurch, dass er die Leistung so ausgestaltet, dass sich keiner eigentlich, der normal leben will, in denen wirklich einrichten kann. Dass eben gerade die Arbeitslosenexistenz zu allem anderen als zu einem leistungslosen Wohlstand gerät. Zugleich setzt er durch die Festlegung so eines Ersatzlohns, eben das, was er denen zahlt, aber auch die Untergrenze der Konditionen fest, zu denen Arbeitskräfte sich anbieten müssen und zu denen Kapitalisten Arbeitskräfte auf dem Markt vorfinden. So, und dieses Prinzip, wir machen aus der, also dieses sozialstaatliche Prinzip, aus der notwendigen Erhaltung der Leute als arbeitsfähiges Volk, machen wir ein ganzes System, dass sie laufend auf den Arbeitsmarkt, auf den Bedarf des Kapitals bezieht und wieder zu einem lohnenden Angebot, zu einem Angebot, was die wahrnehmen, machen sollen. Dieses ganze Prinzip hat Konjunkturen, da finden sozialstaatliche Übergänge statt, die sich eigentlich nach dem Fortschritt des kapitalistischen Wachstums richten und immer radikaler geworden sind. Also jetzt will ich ein Kapitel was über die Konjunkturen erzählen, um dann auf die aktuelle Lage, wie sieht der Sozialstaat eigentlich aktuell aus und wie sehen eigentlich die Beschäftigungsverhältnisse aus, zu denen er sich mit seiner Arbeitslosenverwaltung ins Verhältnis setzt. Also im Prinzip, sag mal, war bis 1990, also bis zum Anschluss des Ostens, bis zur Auflösung des Ostens und bis zur endgültigen Durchsetzung der internationalen Konkurrenz, die dann unter dem Stichwort Globalisierung gelaufen ist. Also die generelle weltweite Öffnung aller Länder für die Wirtschaftsweise, die da hier gilt. Wir sagen mal, bis 1990 galt eigentlich mehr oder weniger für den Sozialstaat der Standpunkt, diese ganze Mannschaft, das Arbeitsvolk, das ist im Prinzip die große nützliche Ressource der Nation. Da ist man davon ausgegangen, das Wachstum der Geschäfte, das braucht mehr oder weniger, jedenfalls in den Phasen der Hochkonjunktur, tendenziell immer mehr Arbeitsfähige, Arbeitslose, das sind nur eine zeitweilige Erscheinung, Dauerarbeitslosigkeit, das ist nur ein Rest. Und Aufgabe der Arbeitsmarktpolitik ist es deswegen, erstens arbeitslos gewordene vorübergehend über Wasser zu halten und für spätere Verwendung in Schuss zu halten. Und das heißt irgendwie eben finanziell im bürgerlichen Leben zu halten. Also das reduzierte Arbeitslosengeld und der bei längerer Arbeitslosigkeit ja noch weiter reduzierte Ersatzlohn, also die Arbeitslosenhilfe, das war bis da im Prinzip am vorherigen Einkommen orientiert. Wenn der Arbeitslose nicht nachgefragt wird, so der damalige Standpunkt, dann liegt das vor allem daran, weil ihm die erforderlichen, gerade gebrauchten Fähigkeiten abgehen. Also da war Umschulung und Weiterbildung, waren da die großen Maßnahmen zur Verbesserung der Vermittlungsfähigkeit, also um die besser anzupassen an einen unterstellten unternehmerischen Bedarf nach allen möglichen zusätzlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Also da kann man sagen, da hat im ernsten Sinn der Standpunkt gegolten, was wir als Sozialstaat in der Abteilung Arbeitslose betreuen, das ist eine im nach ja, den gültigen Maßstäben eigentlich taugliche, immer wieder neu verwendete und deswegen auch nicht immer prekärere industrielle Reservearmee, auf die die Unternehmer zugreifen können und sollen und das auch tun. Umgekehrt war eben alles, was man für die Arbeitslosenmannschaft dann getan hat, deren Verpflichtungen und Konditionen, die man da erlassen hat, mit denen sie da staatlich zu einem Angebot ausgestaltet werden sollten, erhalten werden sollten im Zustand der Arbeitsfähigkeit, also auch in irgendeinem an ihrem bisherigen Arbeitsleben maßnehmenden bürgerlichen Umständen. Das war im Prinzip so ausgestaltet, naja, dass es auf einen generell vorhandenen Bedarf der Wirtschaft berechnet war. Ja.
Das Kapital braucht Arbeitskräfte. Es kümmert sich eigentlich, hat sich auch schon vorher nicht darum gekümmert, wie der Mensch davon lebt. Aber dass es Arbeitskräfte braucht, es ist dann, es sind Arbeitsplätze, das ist das Gleiche. Es bietet Arbeitsplätze an, von denen dann die Leute leben. Das ist ein Unterschied davon, wenn ich sage, das Kapital bietet Arbeit an zu seinen Bedingungen und bedient sich auf einem Markt.
Das, also was du sagst, das ist eigentlich der große Unterschied von damals zu heute. Ja, es hat geheißen, da findet Wachstum statt und ein laufender Bedarf nach Arbeitskräften und der sichert dann auch im Prinzip Lohnverhältnisse, mit denen die Leute irgendwie auskommen und die Arbeitslosen werden zu einer für diesen Bedarf passenden Mannschaft zurechtgemacht, als solche erhalten, zwar verbilligt, aber eben bezogen auf normale, dauerhafte eben Arbeitsplätze, die irgendwie ihren Mann ernähren. Das war die, wenn man so will, Sozialstaat unter den bis dahin gültigen Wachstumsbedingungen mit der Rechnung auf einen Bedarf des Kapitals, der eben deswegen auch laufend Lohn zahlt. Die Wachstumserfolge haben aber erstens nach der oben beschriebenen Logik dann immer mehr Leute überflüssig gemacht. Und endgültig, ja, ich sage einfach das Datum, weil das so ein Riesenschub stattgefunden hat, nach der Eingemeindung der DDR hat sich auf dem Arbeitsmarkt die Lage grundsätzlich geändert. Es hat ja auch vorher schon eine wachsende Arbeitslosenzahl und Debatten gegeben. Aber dann war auf einmal eigentlich mit der Eingemeindung der DDR im Grund war, naja, die kollektive Arbeitskraft einer ganzen vormaligen Industrienation mehr oder weniger verfügbar, eigentlich erstmal mehr oder weniger überflüssig. Und das hat sich noch kombiniert mit einem erweiterten Arbeitskräftereservoir im, naja, ganz Europa, im Umkreis und mit der Öffnung des gesamten Ostens auch eben in den Osten hinein. Das weiß man ja, Polen, Tschechen und so weiter. Und Südländer, die früher schon immer den Arbeitskräftebedarf bedient haben. Also da kombiniert sich der Wachstumserfolg der Wirtschaft der Arbeitslose produziert mit einer schlagartigen Vermehrung eines Arbeitskräftepotenzials auch noch billiger Natur, auf die jetzt zugegriffen werden konnte. Da, im Grunde ist damit, wenn man so will, der Arbeitsmarkt nach unten hin entgrenzt worden, nämlich nach der Seite hin, dass jetzt ein nach Arbeit Suchendes zu allen auch denkbar schlechten Bedingungen zum Arbeiten bereit ist, Potenzial bereitgestanden ist, auf das Unternehmer zugreifen können. Und das bei steigender Produktivität der Arbeit fürs Kapital. Und seitdem gibt es eigentlich, und auch der Sozialstaat hat sich darauf eingerichtet, keine Aussicht und keine Erwartung mehr, dass das Kapitalwachstum diese Arbeitslosenmannschaft jemals wieder automatisch brauchen und für sie und für sich also und produktiv und damit für die Nation produktiv machen würde. Also die Agenda vom Schröder, diese Agenda 2010, das war eigentlich die sozialstaatliche Antwort auf diese erweiterte Kapitalfreiheit in Sachen Arbeitskräftereservoir.
Ja. Gehört dann auch dazu, also quasi das, also ohne jetzt die DDR, einfach 4 Jahre lang hat sich in der Republik ein Standpunkt breit gemacht, dass es mehr Arbeit sowieso nicht gibt, deshalb eine andere Umverteilung der Arbeit und dafür eine Kostensenkung für die Unternehmer das geeignete Mittel ist. Also richtig 4 Jahre lang Arbeitszeitverkürzungspolitik der Gewerkschaften, die zum einen richtig für die das Angebot an Unternehmer gemacht haben, wir machen euch dafür die Arbeit flexibel und dieses Angebot haben die Unternehmer angenommen. Also richtig getrennt davon, dass man sagt, sie eröffnen hier ein neues Arbeitskräfteangebot sie machen die neue Sphären auf, schon ein sich einstellen, natürlich auch ein Wachstumserfolg des deutschen Kapitals, eine Vermehrung der Arbeitsplätze nicht der Fall ist.
Das war das, was ich eigentlich unter dieser kapitalistischen Logik des Wachstums schon kennzeichnen wollte. Ja, da wird, wenn die Nachkriegszeiten des ständigen Wirtschaftsaufschwungs mal vorbei sind, die Produktivitätssteigerung ihren laufenden Konjunkturen auf und ab, da will ich mich jetzt nicht drüber auslassen, Gang geht, werden zunehmend überflüssige Arbeitslose produziert. Das ist die eine, die generelle Quelle. Die hat schon zu dem geführt, was du sagst, dass der Standpunkt, wir haben hier ein wachsendes Arbeitslosenheer. Mit dem muss man rechnen. Mit dem rechnet auch die Gewerkschaft. Mit dem argumentieren und mit dem operieren Kapitalisten. Das ist alles schon in Gang gekommen und hat sich schlagartig potenziert und eine, wenn man so will, ist zum anerkannten Normalzustand dieser Republik geworden. Wir haben 1 Million Arbeitslosenheer, ob verdeckt oder nicht verdeckt, ist wurscht. Das geht in die 10 Millionen, das überschreitet die 10 Millionen Grenze, die Rechenweisen will ich mir jetzt nicht drauf einlassen, das weiß ja jeder, wie da rumgerechnet wird. Das ist die neue Realität und da wollte ich sagen, die ist mit der Kombination von kapitalistischen Methoden der Ertragssteigerung und Eröffnung neuer Sphären des Geschäfts und des Zugriffs auf Arbeitskräfte schlagartig potenziert und eben zum Normalzustand und zur Grundlage aller sozialstaatlichen Maßnahmen in diesem Land geworden.
Kannst du es nochmal sagen, was ist zur sozialstaatlichen Maßnahme geworden?
Diese Lage, ein riesiges, millionenfaches Arbeitslosenheer, was nach den alten Bedingungen, naja, wir erhalten die auf eine Art und Weise, die rechnet damit, dass immer wieder welche in Arbeit kommen, dass es nur einen Restbestand an einen Sockel Dauerarbeitslosigkeit hat, das damals geheißen. Und dieser Sockel war niedrig. Und ansonsten war der Zustand der Arbeitslosigkeit so etwas wie ein Durchlaufstadium zu neuer Beschäftigung. So ist das auch vom Staat gehandhabt worden, wie der Zustand der Arbeitslosigkeit soll die nicht gleich auf Sozialhilfeniveau runterschleusen. Die sollen, und das geht auch, brauchbar erhalten werden mit Fortbildungsmaßnahmen, mit Qualifizierungsmaßnahmen und dem Moment von Zwang, was im System ja immer drin war. Sie brauchen ja wieder eine Arbeit und das also auch ein Stück Lohnsenkung bewirkt hat. Aber mit Zumutbarkeitsregeln, die haben damals noch geheißen, die waren relativ eng gezogen im Vergleich zu jetzt. Der muss nicht jede Arbeit annehmen. Das war aber darauf berechnet, er findet dann schon irgendwann auch in seinem Umkreis eine. Das alles ist weg. Schröders Agenda 2010, also diese sozialstaatliche Antwort auf die erweiterte Zugriffsfreiheit der Wirtschaft, die stellt eigentlich die ganze bisherige Perspektive auf den Kopf. Also ab da hat es eigentlich nicht mehr geheißen, Leute brauchen eine Lohnersatzleistung, weil sie keine Arbeit haben, damit sie dann für die Arbeit brauchbar bleiben, sondern jetzt setzt sich, und da gehören die ganzen Ausgangsdebatten auch hin, hier nisten sich Leute im Sozialsystem ein. Jetzt setzt sich wirklich und der Standpunkt durch und gilt, naja, dass die Leute keine Arbeit haben und finden, weil sie Lohnersatzbezieher sind. Das heißt, weil der Staat ihnen erlaubt und ermöglicht, auch ohne Arbeit zu leben. Also die ganze Agitationsflut breitet eigentlich diese Logik in Form einer staatlichen Selbstkritik aus. Mit seinen Existenzregelungen, mit seinen Arbeitslosenregelungen versorgt der Staat die Leute und zwar so gut, macht sie zu teuer, übt zu wenig Zwang aus und erspart ihnen so den Antrieb zur Arbeit. Und das heißt umgekehrt, naja, das ist ja dann klar, dass die dauerhaft dem Sozialstaat zur Last fallen. Also die Auskunft heißt wirklich, mit unserem Arbeitslosenverwaltungssystem haben wir doch die Arbeitslosigkeit gefördert. Das ist ein schönes Bekenntnis wieder mal. Eben, dass der Arbeitszwang, also nach der Seite hin, wir haben denen zu viel gezahlt, dass der Arbeitszwang aus der Existenznot erwächst und dass Existenzsicherung eigentlich ein tendenzielles Beschäftigungshindernis ist. Und wissenschaftlich radikal, also ist diese Agitation, weil es jetzt gerade in der Bild-Zeitung stand, diese Bremer Bevölkerungstheoretiker Heinzohn, der hat knapp und kurz einfach gesagt, mehr Sozialhilfe führt zu noch mehr Armut. Also jetzt gilt der Standpunkt nicht mehr nur, naja, neues Wachstum, das schafft auch Arbeitsplätze, sondern eigentlich die Diagnose, die der Schröder-Reform zugrunde lag. Und nach wie vor gilt, die heißt, es gibt im Land nicht genug Arbeitsgelegenheiten, weil sich die Beschäftigung der 4 Millionen arbeitsfähigen Langzeitarbeitslosen, und viel mehr sind sie eigentlich, fürs Kapital einfach nicht ordentlich lohnt. Die sind zu teuer, die sind kein Angebot. Also bekämpft man jetzt Die Arbeitslosigkeit kann auch endgültig an den Arbeitslosen, und zwar nicht mehr im alten Sinn, dass man sagt, wir machen euch wie neulich noch zu einem Angebot, das auf einen ordentlichen kapitalistischen Bedarf, und ordentlich meine ich damit einen Bedarf, der auch einen aushaltbaren Lohn bringt, rechnet, sondern an den Arbeitslosen wird geltend gemacht, dass auf so einen Arbeitsplatz für sie überhaupt nicht zu rechnen ist. Also man setzt sie auf so schmale Diät und überwacht und schikaniert sie, senkt radikal die Zumutbarkeitskriterien und alles mit dem Ziel, dass die sich irgendetwas suchen müssen und Angebote annehmen müssen, gleichgültig eben dagegen, dass sie zu Löhnen, wie sie damals üblich waren, nicht gebraucht werden und nicht brauchbar sind. Und gleichgültig dagegen heißt, mit der Direktive, lohnend sind sie eben nur anders und unter neuen, ganz anderen Bedingungen, unter die wir sie setzen müssen.
Du meinst also wirklich, das Ziel vom Sozialstaat wäre, mit diesem Gang der Drängeleien und Befürchtungen die Leute wieder in Arbeit zu bringen? Meinst du nicht, dass das in die Abteilung Heuchelei reinfällt schon, sondern dass eigentlich schon klargestellt ist, dass sie keinen mehr kriegen, dass sie auch völlig überflüssig werden? Also, machen es auch zum ersten Mal. Also die Frage ist, wie geht man mit Leuten, die man nicht mehr braucht, bei den gestiegenen Produktivkosten, die eben selber ausgeführt haben, die nicht mehr einsetzbar sind, wie geht man mit denen um?
Ich komme drauf, wie man mit denen umgeht. Das ist nicht die ganze Wahrheit. Dann sagt man, die kommen sowieso nicht mehr in Arbeit.
Wenn Sie jetzt sagen, nein, man muss keine Arbeitsplätze vorher schaffen, sondern man muss die Arbeitsplätze reinbringen, die es gibt, und die Arbeitgeber nun mal anbieten, dann haben wir eine ganz andere Perspektive eingenommen. Dann braucht es nicht zusätzliche Arbeitsplätze. Dann haben Sie die Perspektive auf die Arbeitslosen genommen und haben gesagt, und ich orientiere seit Ihr Verwalter so, dass Sie alles anzunehmen haben, was Arbeitgeber nun mal anbieten. Das ist auch erst Perspektivenwechsel, der stattgefunden hat von, ach ja, es kam von der Gewerkschaft her auf, es geht doch wohl nicht, ewig die Arbeit und zu zwingen, dass die Arbeit annehmen und dann gibt es die Arbeitsplätze.
Ja, aber die Rechnung, die auch bei denen so gemacht wird, eine, dass die Arbeit angenommen wird, die aber das Leben nicht finanziert, der Leute, also das sind zusätzlich.
Kommen ja alle.
Diese Tour, wenn man das mal ausrechnet oder rechnet durch das Bild davon hat, dann zahlen sie halt 100 Millionen im Teilbetrag eine Aufstockung zum Existenzminimum als 50 Millionen zum Beispiel die volle Summe. Ich denke nicht, dass das der Unterschied ist. Dort, dass die wirklich sagen, naja, die werden irgendwie mal wieder in Arbeit gebracht und es wird irgendwie billiger für uns. Das haben sie, glaube ich, auch schon erkannt. Ist doch eher die Frage heute, die Einrichtung, was der Schröder noch geleistet hat, ist der zweite Arbeitsmarkt. Also im wahrsten Sinne des Wortes, zweiter Arbeitsmarkt, es gibt eine Arbeit, die nachgefragt wird, zu Kosten, die das Leben dessen, der sich daran abarbeitet, nicht ernährt.
Ja, und das kommt ja alles. Und ist das jetzt eine Weise, in dem Sinn, wie es gesagt worden ist, mit dem Standpunkt, naja, ob neue Arbeitsplätze in dem Sinn aus dem Wachstum rauskommen, das ist fraglich. Aber die Leute irgendwie in Arbeit bringen, dann halt anders. Und dann so, wie es eben nach der aktuellen Lage geht, davon nehmen wir keinen Abstand. Danach sortieren wir auch die Mannschaft. Es wird ja immer eine Riesensortierung. Es bleibt aber erstens der Standpunkt, hier hat der Staat eine wachsende Kostenlast, die im doppelten Sinn für ihn ein Skandal ist, immer mehr Sozialfälle sind halt nicht zu betrachten, naja, dann brauchen die was zum Leben, sondern umgekehrt, die bringen nichts und kosten was. Das ist der eine Standpunkt, der bleibt, der wird radikal. Der andere Standpunkt heißt, und den Bezug auf den Arbeitsmarkt, darauf, dass hier solche Leute irgendwie wieder in Beschäftigungsverhältnisse reinbuxiert werden sollen, der bleibt auch und wird auch radikal. Das, was du sagst, da komme ich drauf, ist eine und ziemlich entscheidende Konsequenz davon. Die erste heißt aber doch mal, ich setze die Leute unter Zwänge, unter neue Zumutbarkeitsregeln, unter neue Absenkungen dessen, was sie überhaupt kriegen. Ich streiche allen Bezug auf ihr bisheriges Arbeitsleben, dass daraus Ansprüche erwachsen täten, und definiere 359 Euro plus Zulagen, also eine pure Existenzerhaltung, mal als das, was ihnen zusteht, und an die knüpfe ich dann den Standpunkt, aber einfach drin einrichten dürfen sie sich auf keinen Fall, sondern das soll Zwang sein, und zweitens, sie werden auch eben hin orientiert und mit lauter Sanktionen auch hin manövriert, zwangsweise auf einen Arbeitsmarkt, der übrigens ihnen dann natürlich massenhaft überhaupt gar kein Angebot bietet. An diesem Widerspruch laboriert und an dem macht sich der Sozialstaat zu schaffen, und nie einfach so, dass er sagt, na gut, dann ist es halt so, dann erhalte ich sie eben einfach. Wenn sie schon nicht in irgendwas, für irgendwas tauglich sind, erhalte ich sie einfach. Nein, dieser Standpunkt, der übrigens vergleichsweise human wäre gegenüber dem, was an ihnen sozialstaatlich exekutiert wird, noch die hinterletzte arbeitslosen Existenz, wird daraufhin überprüft und daran gemessen, wie und wie sehr oder wie wenig sie auf Arbeit hin orientiert werden kann, und aus dem Zwang, sich hin zu orientieren, werden sie einfach nicht entlassen.
Ja, aber sind sie erhalten? Das war nie auch der Sinn des Sozialstaats.
Doch, das ist ein Sinn.
Arbeitskräfte zu erhalten.
Ja, Arbeitskräfte, aber jeden
Menschen. Und mit der Lohn der Leute kriegen die Leute dazu, dass alle, die Arbeitskräfte werden, dann gleich mit der Arbeitskräfte davon leben. Das ist ein anderer Standpunkt, die Schaffung der Arbeitskraft einzunehmen, und die ist was wert, ein Arbeitgeber zu ernachtragen, oder zu sagen, die Standpunkt der Not einzunehmen, die man einrichten muss, dass die Leute zum Arbeiten kommen.
Doch.
Nein, der Unterschied. Nein, der Unterschied ist doch, dass wir die Not so einzurichten, dass dies wird doch tatsächlich nicht so, wenn es zum ersten Arbeitsmarkt jetzt mal in Anführungsstrichen werden, sondern dass der Lohn, dass das das Mittel der Lohnsenkung allgemein ist, also relativ oder absolut Überbevölkerung, wenn ich mir ständig an dieser Stelle, deshalb brauche ich die Deppen eigentlich. Nee, bringe ich sie irgendwie wieder rein, dass der Effekt der Lohnsenkung dabei noch gemein ist. Bitte, das sind die Arbeitskräfte massenhaft anbieten, weil ihr einziges Lebensmittel ist, sich anzubieten und gekauft zu werden. Dagegen kommt.
Es ging um erstmal darum, irgendeine Sorte Existenzsicherung macht der Staat für diese Massen immer. Und wenn es am Ende nur aus dem Gesichtspunkt ist, dass sie als Arbeitslosenmannschaft verstaut sind und nicht einfach verelenden und zum Ordnungsproblem werden sollen. Davor ist aber eine ganze, wenn man so will, Regie der Existenzfragen dieser Leute, die an staatlichen Nützlichkeits- und Schädlichkeitsgesichtspunkten Maß nimmt. Und da wollte ich nur den Unterschied von, naja, es hat mal Zeiten gegeben, da hat Arbeitslosenverwaltung eben dieses Moment von Luxus gehabt. Hier saugt das Wachstum in der Wirtschaft immerzu Leute wieder auf. Damit können wir als Sozialstaat rechnen. Das füllt einerseits auch unsere Kassen ordentlich auf und andererseits werden dadurch die Leute auch laufend als mobil. Das, was ich vorher erläutern wollte, das alles ist jetzt neu sortiert unter dem Gesichtspunkt, wir haben es hier mit einer riesigen Mannschaft von Arbeitslosen zu tun. Wie werden wir mit der als Kostenlawine fertig? Dieser schäbige Gesichtspunkt, der zum Sozialstaat dazugehört. Und wie orientieren wir die funktional neu auf eine Wirtschaft hin, die jetzt, die als solche, wie sie rumlaufen und mit den normalen Lohnansprüchen, mit denen sie rumlaufen, gar nicht brauchen kann und gar nicht brauchen will. Das ist der Gesichtspunkt, der, naja, an die Stelle von damals getreten ist. Wir müssen sie bloß für das wachsende Angebot passend machen. Da hat bei mir halt das Stichwort Weiterbildung und so weiter und ein bisschen Lohn absenken, das reicht dann schon, gegolten. Der Standpunkt jetzt heißt, als erstes müssen wir mal aus dem Gesichtspunkt, sie sind uns zu teuer und sie sind offenbar fürs Kapital einfach schlicht zu teuer, eine radikale Absenkung machen, sie in eine, mal andersrum ausgedrückt, mit der Existenzsicherung auch laufend prekäre existenzielle Lage versetzen und sie damit überhaupt erstmal auf den Arbeitsmarkt hin orientieren, weil das ist überhaupt der generelle Hebel, sie wieder zu einem Angebot zu machen, bei ihnen einen Arbeitswillen aufrechtzuerhalten, einfach deswegen, weil sie sich in Hartz IV eben nicht gut einrichten können. Das ist ergänzt worden durch lauter staatliche Maßnahmen, die haben ja geheißen, es war damals das schöne Schlagwort, wir brechen die staatliche Reglementierung des Arbeitsmarkts auf. Da sind also mit lauter Korrekturen an sozialstaatlichen Schranken des Beschäftigens auch von Haus aus neue Freiheiten fürs Beschäftigen, für die Unternehmerschaft gestiftet worden, also die ewig ausgeweiteten Zeitarbeitsregelungen, die Aufbrechen der Kündigungsregelungen, die Aushöhlung der Tarifverträge und so weiter und so fort, alles das hat ja auch auf der anderen Seite automatisch dazu geführt, den Arbeitsverhältnissen dieses Moment, dieses relative Moment von Verlässlichkeit und von Berechenbarkeit zu nehmen. Und das alles gehorcht eigentlich dieser selben Logik. Dass überhaupt die ganze Beschäftigungsmannschaft billiger, freier, verfügbarer gemacht werden muss, von Schranken fürs Kapital befreit werden muss, weil an den Arbeitslosen sieht man es ja. Also wenn die Unternehmer von sich aus schon lauter Lohnabhängige überflüssig machen und ihre Beschäftigten mit Verweis auf die von ihnen geschaffenen Arbeitslosen laufend schlechter stellen, die Verlässlichkeit streichen, den Lohn senken, flexible Arbeitsverhältnisse einrichten, naja, dann ist der Sozialstaatsauftrag, dann muss man diesen Bedarf erstens sozialstaatlich Recht geben und zweitens zur Grundlage und zur Perspektive der Arbeitslosenverwaltung machen.
Ja, und dabei ist doch diese Wirkung, wie du gesagt hast, dass dann eben der Lohn derer, die in Arbeit sind, auch nach unten geht, weil die halt jetzt als zusätzliches Angebot da sind. Und unterstellt ja gerade, dass die prinzipiell nützlich bleiben und in Arbeit genommen werden könnten, wenn sie nur genug sind. Sonst würde diese Wirkung ja irgendwie rauskommen.
Ja, und wie gesagt, ich will eigentlich in dem Hin und Her von kapitalistische Freiheit in Bezug auf ein riesengroßes Arsenal von Arbeitssuchenden und Staatsschlüsse daraus, dass das Kapital selber schon mit denen hantiert. Nämlich, dass es mit Staatsregelungen, die sie von Schranken befreien, zu untermauern. Aus dem hin und her will ich sagen, ja, der Sozialstaat hat das zum Maßstab, diese Lage zum Maßstab und zur Grundlage und zur Perspektive seiner Arbeitslosenverwaltung, die mit der Schröder-Reform endgültig eingerissen ist. Und die hat geheißen, es geht im Prinzip darum, Arbeitskräfte dem Kapital so anzubieten, dass es an der Lohnfrage keine Schranke hat. Der Staat hat lauter neue Angebote eröffnet und die sind auch ergriffen worden. Das sind ja übrigens ganze Branchen nur auf Basis dessen neu organisiert worden, dass Arbeit spottbillig ist. Wie ist das schon der Postdienst und was weiß ich, will es alles nicht aufführen. Da entwickeln sich ganze Branchen zu anerkannten Niedriglohnfeldern, Einzelhandel und so weiter und so fort. Und insgesamt sinkt der Lohn in der ganzen Wirtschaft immer tiefer.
Da habe ich ein Problem an der Stelle, ob denn nicht, dass ich jetzt das anzweifeln würde, dass das der Maßstab der Schröder-Reform war und jetzt immer noch der Maßstab des Sozialstaatsmaßnahmen ist, dass der Lohn keine Schranke fürs Kapital mehr sein soll. Aber das Problem habe ich an dem Mehr, war er denn es je?
Das ist eine falsche Frage.
Warum?
Ja, weil ich schon ganz am Anfang gesagt habe, das Kapital zahlt das, was nötig ist. Und er will gerade eigentlich erläutern, wie das geht und wie der Mechanismus funktioniert im Hin und Her zwischen Unternehmern und Sozialstaat, ein riesiges Arbeitslosenheer, was aus deren Wachstum und aus der Öffnung der Welt für ihr Wachstum zustand gekommen ist, wie dieses Arbeitslosenheer zum Hebel wird, die Lohnverhältnisse alle umzuschmeißen. Also war der Lohn vorher keine Schranke und der ist auch nachher keine, aber hier wird behauptet, er wäre eine. Hier wird gesagt, wir haben denen doch zu viele Schranken aufgenötigt und aus der schon wahrgenommenen Freiheit der Unternehmer, naja, wenn sie genug Anwärter haben, dann senken sie den Lohn, dann stellen sie halt nach neuen Bedingungen ein, aus den Streitigkeiten mit der Gewerkschaft, die das eingesehen und unterschrieben hat. Daraus wird ein Maßstab und für den Staat das Argument, naja, dann muss er das an seinen Arbeitslosen geltend machen. Dann ist bei denen ja zu sehen, wenn sie so viele arbeitslos sind und nicht in Arbeit kommen, dass er da Reformbedarf hat. Diese Brutalität am Bedarf, am schon geltend gemachten Bedarf nach Freiheit des Kapitals Maß zu nehmen, wird vom Sozialstaat in den Standpunkt gekleidet. Na, wenn das schon so ist, wenn schon hier das Kapital laufend diesen Bedarf geltend macht, dann müssen wir dem Genüge tun, auch in der Verwaltung unserer Arbeitslosen, in der Regelung der Arbeitsverhältnisse und in der Verwaltung der Arbeitslosen. So, und ich will als erstes mal sagen, das ist dann auch der Erfolg von Hartz IV und der ganzen Agenda 2010 gewesen. Dass in der Bilanz diese ganze Reform zwar nicht viel zusätzliche Arbeitsplätze geschafft hat, aber sie hat die Rentabilität und Konkurrenzfähigkeit des Standorts Deutschlands gestärkt. Und zwar durch die Kombination aus den Wachstumsmethoden der Unternehmen, die geheißen haben Produktivitätssteigerung. Wir sind beim technologischen Fortschritt, der sich konkurrenzmäßig auszahlt, an der ersten Stelle, und wir ergänzen und bereichern das um einen Billiglohn. Standort Deutschland, der macht daraus dann überhaupt nochmal erst recht einen Konkurrenzvorteil. Also der Kanzler Schröder, der hat sich ja schon 2005 richtig stolz zum funktionalen Charakter dieser Verelendung bekannt und damals auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, also da wo es hingehört, richtig stolz gemeldet, wörtliches Zitat: Wir haben einen der besten Niedriglohnsektoren aufgebaut, den es in Europa gibt.
Ich würde mal sagen, das ist schon eine Eigenart der Philosophie, wenn der Staat sagt, wir bieten Armut an. Oder wenn es heißt, Arme sind nun mal so, dass sie sich anbieten müssen. Offenbar verweist der Schröder auf den Erfolg, dass organisiertes Anbieten von Armut erfolgversprechend ist. Und das, was der Marx mal gesagt hat, da gilt der stumme Zwang der Verhältnisse. Dieser Stolz drauf, wir haben es staatlich organisiert, kontrolliert, begutachtet und so weiter, da tritt er den Erfolg ein, da blamiert sich quasi, dass dieses Grundgesetz, dass Armut die Grundlage ist, dass Leute sich billig anzubieten.
Naja, blamieren, da wird es überhaupt zu der Direktive, die der Staat sich zu eigen macht und darüber sagt, macht er sie erst richtig produktiv. Und zwar produktiv jetzt für die Konkurrenzfähigkeit des Standorts Deutschland. Und das will ich da sagen. Also, habt ihr dieser Tage, stand doch in der Zeitung, die EU-Partner beschweren sich, dass Deutschland mit seinem Niedriglohnsektor die anderen EU-Länder niederkonkurriert. Mit der Mischung aus technologischem Fortschritt und Billiglohn. Überhaupt sich das mal als Prinzip der heutigen Wirtschaftsweise zu Gemüte zu führen. Hier wird das, was heißt, wir sind ein Fortschrittsland. Wir verfügen über die modernsten Methoden des Arbeitens und das kombiniert mit den schäbigsten Weisen der Beschäftigung. Das ist das Erfolgsmittel. Also was Deutschland stärkt, das heißt für die Lohnarbeiter ein qualitativer Fortschritt anderer Art. Nämlich, um es mal gleich qualitativ zu sagen, Hartz IV und die anderen politischen Maßnahmen, die haben dazu beigetragen, Lohnarbeit und das davon leben können, richtig das Elementare davon leben können, für immer mehr Abhängige richtig radikal zu trennen. Es gilt für eine wachsende Zahl nicht mehr, dass wenn man schon für andere arbeiten muss, um da irgendwie die Mittel seines Lebensunterhalts zu verdienen, dass diese Mittel dann auch rauskommen oder rauskommen müssen. Dass es dann eben so etwas wie eine Mindestbedingung der Entlohnung sei, dass man wenigstens vom Lohn halbwegs leben kann. Ich weiß nicht, ob ihr das damals gelesen habt, richtig offensiv, na das ist ja das Dümmste, was man überhaupt von der Wirtschaft verlangen kann, dass die einen Lohn zahlt, von dem man leben kann. Das war damals der Sinn, dieser vom IFO-Institut. Vom Lohn leben können ist in dieser Wirtschaft mit deren Rechnungen eine ganz dumme Vorstellung. Dessen Credo war dann, der Lohn darf gar kein Verhältnis zum Bedarf der Arbeitenden haben, sondern einzig und allein zählt mal die Rendite des Arbeitgebers. Das ist doch selbstverständlich, hat er behauptet, das ist doch ökonomische Rationalität. Wer kann denn daran überhaupt zweifeln? Die entscheiden über die Höhe der Entlohnung und das zynische Argument damals hat gelautet, naja, bei den Niedriglöhnern, da ist ja auch die Wertschöpfung so niedrig. Mehr kann man nicht zahlen, sonst würde sich deren Beschäftigung nicht rentieren. Da drückt es einfach auch nur aus. Naja, die Rentabilität ist da der Maßstab, unter denen wird sie geltend gemacht, die rentieren sich nicht genug. Kann es ja mal andersrum sagen. Heute stehen sich also Beschäftigte, die die ganze Woche arbeiten, so schlecht, dass sie nicht mal das verdienen, was heißt, was sie dann gebührenden Abstand zu Hartz IV gewährleistet, die stehen sich so schlecht, weil die Produktivität der Arbeit so hoch ist. Und dass daher auch die Hürden der Rentabilität so hoch sind, heißt es, dass die einfach nicht bezahlt werden können. Und der Sinn hat dann die Fortsetzung gebracht, die Wirtschaft, von der kann man das nicht verlangen, dass sie Löhne zahlt, die irgendwie am Lebensunterhalt Maß nehmen. Da gilt Rentabilität. Wenn der Staat meint, die Leute sollten auch noch davon leben können, dann soll er das gefälligst selber machen. Dann soll er halt dafür sorgen und das ergänzen und wie gesagt, Rentabilität sichert kein Leben, aber die kann man ja ergänzen durch Sozialleistungen, dann kann der Mensch irgendwie davon leben. Und das ist eigentlich, es wäre ja schon schlimm genug, nicht bloß der brutale Standpunkt von so einem Wirtschaftsweisen, sondern in diesem Sinn ist der Staat aktiv geworden und das sind eingerissene Verhältnisse. Also jetzt komme ich zum neuesten Reformbedarf, der ja an diese Erfolge von Hartz IV anknüpft. Nämlich eigentlich niedrig, wie der Niedriglohn als Normalität organisiert wird. Also Niedriglohn meine ich diese qualitativen, ausgeweiteten Bereiche, in denen Löhne gezahlt werden, von denen die Leute nach allen gültigen Maßstäben, also nach sozialstaatlichen Regelungen und aber von sich aus sowieso nach ihrem Bedarf her nicht normal über die Runden kommen. So wie dieser Bereich organisiert wird, wie von da aus die Arbeitslosigkeit organisiert wird und wie eigentlich tendenziell für einen immer größeren Teil der Mannschaft der Unterschied zwischen arbeitslos sein und beschäftigt sein regelrecht verschwindet. Kommt dann auch auf die Antwort zu dem, was vorhin ja schon so angedeutet war, und aber dann mit dem Standpunkt, na, der Staat hat doch gar nicht mehr das Interesse, die in Arbeit zu bringen oder rechnet da nicht mit. Also die Lohn- und Arbeitslosenverhältnisse heutzutage. Also dieser Niedriglohnbereich, den rechnen Sie aus zwischen 20% und 30% so ungefähr. Das ist eigentlich nicht zuletzt ein Erfolg der schrödischen Arbeitsmarktreformen und auch in diesen letzten 5 Jahren. Und dank dieses Erfolgs ist eigentlich deren Voraussetzung ziemlich entfallen. Und die wird eigentlich schon wieder als Hindernis für die Schaffung und Besetzung von Arbeitsplätzen ins Visier genommen. Nämlich, was meine ich da? Also nicht, dass die Arbeitslosen weniger geworden wären, aber der Statusunterschied zwischen Arbeitslosen und Beschäftigten, von dem das alte Versorgungs- und Zwangssystem für Langzeitarbeitslose ausgegangen ist, also das, was da richtig geheißen hat, es ist klar, es gibt einen Abstand. Das ist doch klar, wenn man beschäftigt ist, verdient man was, und wenn man arbeitslos ist, kriegt man das nie und nimmer. Also dieser Statusunterschied zwischen Arbeitslosen und Beschäftigten hat sich ein ganzes Stück weit aufgelöst und wird in dieser Debatte, wie kriegen wir einen Abstand wieder her, ja auch thematisiert. Also vormals ist lang her, aber ich mache immer diese Opposition, um klarzumachen, was heute gilt. Und was ich meine, was in der Logik, eben was ich ja erläutern will, des Arbeitsmarkts, der Arbeitsmarktpolitik des Staats und der Bestimmung des Arbeitsmarkts durch den kapitalistischen Gebrauch der Leute, zum Prinzip gemacht wird. Also vormals galt mal irgendwann in den guten alten Zeiten, die immer geheißen haben, Vollbeschäftigung. Entweder einer ist arbeitslos, dann hat er auch ein Anrecht auf Unterstützung und dann natürlich auch die Pflicht, sich um eine nach und nach nach unten definierte zumutbare Arbeit zu bemühen. oder einer hat Arbeit, dann kann er aber auch und dann sorgt er auch für sich selbst. Diese Abgrenzung gibt es inzwischen für immer mehr Leute nach beiden Seiten hin nicht mehr. Hartz IV setzt die Unterstützungszahlungen so niedrig an, dass die meisten, wie es immer so schön heißt, Kunden des Sozialsystems, die sind ja inzwischen zu Kunden aufgestiegen, dass die irgendwie nebenher arbeiten. Und andererseits gibt es dank Hartz IV genug Jobs und Jobber, die Arbeit haben, aber damit nicht einmal das Existenzminimum verdienen. Also es gibt nach der einen Seite hin massenhaft Zuverdiener, heißen die, das sind die neuen Arbeitsstatusse. Zuverdiener, die Hartz IV kriegen und irgendwas dazu verdienen. Und auf der anderen Seite massenhaft Aufstocker, das sind welche, die sind beschäftigt und kriegen Hartz IV dazu. Also dieselben, im Prinzip dieselben Existenzen auf zwei verschiedenen Wegen. Über Arbeit, deren Lohn nicht reicht, und über Hartz IV, das auch nicht reicht und wo dann dazu verdient wird. So, und an diesem Erfolg gibt es jetzt neuerlich, und das ist die aktuelle Debatte, eine staatliche Kritik. Und zwar schon wieder ganz banal vom Standpunkt seiner Kosten und seines gnadenlosen, will ich mal sagen, Funktionalismus aus. Nämlich, dass die Sozialregelungen, die von den Unternehmern überflüssig gemachten, für deren Rechnungen einfach irgendwie brauchbar machen müssen und dass die Damen und ihren Gebrauch fördern sollen. Und an der wachsenden Zahl der Arbeitslosen entnimmt der Sozialstaat an den, auch mit seinen Hartz-IV-Reformen, dann hat diese Reform ja nicht richtig gegriffen. Schließlich der Niedriglohnsektor sollte irgendwie ein zusätzlicher Arbeitsmarkt sein. Ein zweiter Arbeitsmarkt hat das damals geheißen. Neben und zusätzlich zum ersten. Und irgendwie mit Übergängen zu diesem. Da war immer noch der Standpunkt, naja, von den hohen Arbeitslosenzahlen kommt man runter dadurch, dass man die Not ausnutzt, sie verbilligt, sie zur Annahme von allen möglichen Zumutbaren zwingt, sie so schlecht stellt, dass sie schon wieder ein riesiges Angebot für Unternehmer sind, und zwar ein zusätzliches. Das ist dann nicht eingetreten. Die Arbeitslosenzahl ist gewachsen oder gleich geblieben. Diese Masse von, wie sie immer heißen, erwerbsfähigen Erwerbslosen ist nicht weniger geworden. Und das wird durchaus als Mangel, als da hat was nicht gegriffen, besprochen. Also solche Zitate wie bei anhaltender Konjunktur sollte schlecht bezahlte Arbeit zum Sprungbrett in bessere Jobs werden. Doch dass das so nicht funktioniert, wird immer deutlicher sichtbar. Naja gut, da stellt man fest, das funktioniert nicht. Der Grund ist auch sehr einfach übrigens. Wird auch manchmal genannt, und der heißt, naja, für den Unternehmerbedarf gibt es halt schon so viele Niedriglöhne. Die sind selber glatt dabei, dass sie laufend statt die zusätzlich und dann nach und nach in richtige Jobs reinzuschleusen, dass die eher umgekehrt lauter normal als Arbeitsverhältnisse in solche Jobs reinverwandeln. Da steht dann prompt die Frage an, dürfen die das? Also, wie ist da ja der Fall Schlecker? Einfach seine ganze Mannschaft entlassen, zu sagen, die sind mir zu teuer, ich gründe eine Zeitarbeitsfirma, die mache ich selber, da expediere ich die rein, dann sind sie billiger und ich habe sie frei verfügbar. Ich kann sie kündigen, wenn ich will. Das ist ja als Skandal aufgeworfen worden und gefragt worden, darf der das? Dann hat es geheißen, na, so geht es natürlich nicht. Dass es aber ganz billig anders geht, dass man natürlich Zeitarbeitsfirmen benutzen kann, dass man Mannschaften nach und nach auswechseln und mit Zeitarbeit Leuten vollfüllen kann und so weiter. Ja, das wird ja alltäglich gemacht. Also ist auch da wieder die Frage, wo zieht man da Schranken ein? Aber bei einer Praxis, die damit als Alltag, als taugliches, als anerkanntes zumindest, eben als die soziale Realität, mit der man rechnen muss. Und der Gerster hat das wieder gesagt, na, das ist die Realität, mit der muss man einfach rechnen. So, das ist die Sache. Ja, die Unternehmer richten einen Niedriglohn, nutzen das Angebot an Niedriglöhnern aus, erweitern es ständig, aber nicht in der Form, dass darüber neue Arbeitsplätze entstehen. So, welchen Schluss zieht die Sozialpolitik aus? Naja, hier hat was nicht funktioniert. Das ist klar. Die sind in Arbeitsplätze nicht reingekommen. Auch auf die Harzler ist anders zugegriffen worden als gewünscht, nämlich die arbeiten zu viel massenhaft als Minijobber und Schwarzarbeiter. Naja, das ist ja auch kein Wunder, wenn der Staat, sobald sie was dazu verdienen, dann auch als erstes Mal sagt, naja, da greife ich drauf zu. Der Zuverdienst wird zum allergrößten Teil erstmal wieder zwangssozialisiert vom Staat und senkt erstmal das Hartz IV, was die kriegen. Aber dass es da schon massenhaft Lohnarbeitsexistenzen gibt, die nicht mehr unterscheidbar sind von Arbeitslosen, das definiert die Politik eigentlich umgekehrt. Nämlich immer noch nach der Seite hin, naja, dann ist die Mannschaft einerseits vielleicht immer noch zu teuer und nach der anderen Seite hin, dann ist sie vielleicht mit den Regelungen, die wir gemacht haben, vielleicht immer noch zu immobil. Und damit nimmt der eigentlich offensiv Abstand davon, sie überhaupt noch auf sowas wie eine Normalbeschäftigung zu beziehen. Also er nimmt Abstand von dem, was er sagt, was nicht funktioniert hat. Naja, die sollten mal übers Hartz-IV-Sprungbrett in Normaljobs reinkommen. Jetzt heißt es, wir müssen uns erstmal darauf beziehen, dass das nicht passiert, also mit der Lage rechnen. Also die Frage, sind die nicht einfach schlicht immer noch zu teuer? Und die Frage, sind sie nicht falsch organisiert? Müssen wir da sie dann nicht als solche, als die sie eben gebraucht werden, zu einem neuen, besseren Angebot per Sozialstaat hinmanövrieren? Also stehen neuerliche Reformen an, die dieser Diagnose Rechnung tragen. Der Sache nach ist das schon wieder die Frage, müssen wir die nicht neu durchsortieren? Immer, und wie gesagt, das will ich als Prinzip festhalten, immer noch mit dem Blick drauf, dass eigentlich Arbeit deren Auftrag und Beruf wäre und dass man das, was dann eben Arbeit heißt, an dem ausrichtet und nach dem einrichtet, was mit eigener sozialstaatlicher Unterstützung kapitalistisch als Arbeitsmarkt zustande gekommen ist. So, das hat ein paar Seiten. Die eine ist für die Masse der, die immer Erwerbstätige halten, für die man ausdrücklich sagt, naja, die werden immer noch auf einen Arbeitsmarkt hinorientiert. Da gilt eigentlich die erste Devise, ob sie nicht immer noch eine zu üppige sozialstaatliche Existenz haben. Obwohl die schon abgesenkt ist, sind sie immer noch kein passendes Angebot. Der Zwang zum sich billig zur Verfügung stellen ist einfach nicht groß genug. Also wird heftig drum gestritten, ob man nicht doch die Geldsätze noch weiter senken muss, ob nicht die Sanktionen verschärft werden müssen, wenn Zwang und Not nichts nutzen, die in Arbeit zu bringen, aber ungefähr nach der Devise, dann muss man die halt vergrößern. Aber dazu gibt es eigentlich eine ergänzende und alternative Sicht, die da zum Zuge kommt, nämlich es braucht mehr, und es heißt dann auch so, Anreize für eine Vollbeschäftigung. Und da ist allerdings Vollbeschäftigung ein Zynismus auf das, was mal Vollbeschäftigung geheißen hat, und Anreiz auf ein Zynismus in Bezug auf das, was man normalerweise unter Anreiz versteht. Das ist nämlich eigentlich die Kritik an der Weise, wie der Sozialstaat das geregelt hat, die Konzentration also darauf, Arbeitslose minimal zu versorgen und sobald sie etwas dazu verdienen, sich als Sozialstaat daran zu bedienen, das ist kontraproduktiv. Das steckt hinter Anreize für Vollbeschäftigung. Das heißt, wir nehmen doch den Hartz-IV-Kunden, wenn sie Billigjobs annehmen, zu viel vom Verdienten weg. Und damit verhindern wir, dass sie in Vollzeitjobs kommen. Ja, das ist ja klar, wir müssen das vielleicht ändern. Und dann kommen Sie auf den wunderbaren Gedanken, den Minijobbern möglichst viel wegnehmen und den Vollzeitjobbern, die Hartz IV ergänzen, mehr lassen. Dann könnten ja mehr von denen, dann täte sich ja mehr lohnen, das ist Anreiz, ja auf der Grundlage der Not von Hartz IV dann volljobben, ohne dass man damit eigentlich einen vollen Lohn verdient. Weniger davon sozialstaatlich wegnehmen, ihn ein bisschen mehr lassen, vielleicht kommt dann am Ende sogar der Sozialstaat noch besser dabei weg. So, das ist die Rechnung. Und damit ist gesagt, was da als Volljobs ins Auge gefasst wird und was Anreiz heißt. Eben Hartz-IVler mit einem zusätzlichen Volljob, der dann das Hartz IV minimiert, umgekehrt das Hartz IV, was dann den Volljobber, der keinen ordentlichen Lohn hat, komplettiert. Also die fortgeschriebene Devise, die mit dieser sozialen Lage, es gibt nun einmal nur und massenhaft Niedriglohnjobs, das ist eigentlich die Sphäre, auf die wir hin organisieren müssen. Ja, wenn das Kapital nicht wie erwünscht zugreift auf das Niedriglohnangebot, was wir ihm eigentlich schon bieten, dann muss man halt mit sozialstaatlichen Korrekturen den Niedriglohnsektor und die sozialstaatliche Existenzsicherung der Arbeitslosen neu und anders funktioneller aufeinander beziehen. Dann muss man eben mit Hartz IV viel mehr und anderes Niedriglohnexistenzen als Vollbeschäftigte fördern. Und das heißt, den Hartz IVlern mehr Gelegenheit bieten, ergänzend zum Lohn zu verdienen, die Zuverdienstmöglichkeiten in Richtung Vollarbeit erleichtern und das Minijobben erschweren. Naja, das wird überlegt. Den Wechsel der Perspektive, der hier heißt, wir anerkennen, dass ein für alle Mal diese Schranke, dieses prinzipielle Differenz zwischen Arbeitslosigkeit und Beschäftigtsein weg ist und auch für die Leute weg sein muss, also auch vom Sozialstaat als neue Existenzweisen organisiert wird. Hier gibt es lauter fließende Übergänge zwischen Arbeitslosigkeit und Beschäftigtsein. Das spricht die von der Leyen eigentlich sehr schön aus, also natürlich wieder als Einstellungswechsel an den Langzeitarbeitslosen ausgedrückt. Langzeitarbeitslose müssen von der Vorstellung wegkommen, ich habe Hartz IV und verdiene etwas dazu. Vielmehr müsse es mehr Anreize geben, damit sie sagen, ich verdiene so gut es geht und wenn es nicht reicht, dann zahlt die Gemeinschaft dazu, damit es für den Lebensunterhalt reicht. Also ungefähr das Programm vom Sinn. Ja, wenn's die Menschheit soll sich darauf einstellen, es gibt nicht erst Hartz IV und dann können sie was dazu verdienen, sondern eigentlich ist das Ideal, irgendwie orientieren sie sich immer auf Arbeit hin, aber sagen gleich, die ist im Umkreis von Hartz IV. Die wird mit Hartz IV aufgestockt. Also ideologisch ausgedrückt heißt das, die Millionen, die arbeiten und ganztags und nicht arbeiten und nicht einmal das Hartz IV Versorgungsniveau erreichen, die werden eigentlich zum neuen Ideal und Vorbild erklärt. Wenn die von der Leyen sagt, naja, man muss arbeiten, das ist doch das die neue Perspektive. Ich verdiene so gut es geht. Nicht, ich verdiene so viel, dass es wenigstens zum Leben reicht, sondern ich verdiene überhaupt mal was. Und wenn das nicht reicht, dann wird das halt sozialstaatlich aufgestockt. So, also der, wenn man so will, der Working Poor, das ist ja mal in die Debatte geworfen worden, ist das nicht ein Skandal? Da ist mit Fingern drauf gezeigt worden und gehört sich das für unsere Gesellschaft? So, der ist jetzt eigentlich zum neuen Leitbild erklärt.
Es geht doch sogar noch weiter, dass sie eben auch sozusagen einen Eurojob oder gemeinnützige Arbeit machen sollen, nur damit sie ihren Arbeitswillen zeigen,
ja.
Dass sie dafür Geld bekommen.
Das ist die andere Seite, aber das fällt eigentlich unter Sortierung, die ich behandeln wollte. Als zweite Abteilung, ich wollte erstmal die hier zu Ende machen, mit was eigentlich in Bezug auf den Arbeitsmarkt, den es gibt, erstmal denen für Perspektiven eröffnet werden. Nehmt gefälligst Abstand, auch als Volljobber, von der Vorstellung, davon kann man leben. Wir organisieren das so, dass ihr eine Zwischenexistenz zwischen Beschäftigt und Sozialfall kriegt und das als eure Normalexistenz. Das ist hier die Perspektive, mit der gesagt wird, müssen wir von da aus nicht Hartz IV noch ein Stück weiter korrigieren. Also eigentlich der Working Poor wird zum neuen Leitbild in der Arbeitsmarktpolitik. Das sind so die anständigen Leute, die sich nicht einmal dadurch, dass sich für sie die Arbeit nicht lohnt, nicht vom Arbeiten abhalten lassen. Die sich einen bescheidenen Lebensunterhalt auf jeden Fall mal verdienen, auch wenn der gar nicht reicht, und sich damit dann den Zuschuss durch den Sozialstaat verdienen. Denen wird Gerechtigkeit versprochen. Arbeit soll sich für die lohnen und nicht dadurch, dass sie gescheit verdienen, sondern dadurch, dass das, was ihnen bleibt, überhaupt den Unterschied macht zu dem, was andere, die nicht arbeiten, als Unterstützung bekommen.
Man könnte nicht das dazu, dass sie richtig in dem Zusammenhang das Existenzminimum prominent geworden ist. Wir haben vorher gewusst, wie das Land konstruiert ist. Inzwischen weiß man, es ist konstruiert nach den niedrigsten Löhnen und einem Abschlag. Warum weiß man denn? Weil die Politik gesagt hat, das Existenzminimum, oder muss Einheit der Demokraten bestehen über diesen Fakt, das muss so gestaltet sein. Ganz gleich, wie man materiell sagt, ja gut, Existenzminimum, das ist ein objektiver Faktor. Das gibt es doch nicht. Und das Gericht sagt ja auch, das ist die physische Existenz und ein bisschen was Soziales dazu. Aber gleichzeitig sagt die Politik, wir müssen uns darüber einig sein, das Existenzminimum ist ein riesiger Zugpunkt für Löhne und für Beschäftigung bringen.
Ja, ja.
Und da müssen wir uns darüber einig sein, das ist sehr vorsichtig zu genießen, was wir da gewähren.
Ja.
Also richtig als Instrument der Beschäftigungspolitik, dieses Existenzminimum richtig berühmt zu machen. Unter sich erstmal als Einigkeit der Demokraten. Und das heißt, wir brauchen das ja von der FDP und so weiter alle so.
Ja, zum Bundesverfassungsgerichtsurteil ließe ich noch was sagen, aber das ist schon Ja, ich unterstütze das. Ich wollte zu dem Urteil eigentlich noch was anderes sagen. Stelle ich mal zurück. Das vielleicht gibt es ja hinten nach noch Gelegenheit. Zuerst mal, um diese Sortierung zu Ende zu bringen. Also in der Sache zielt hier die Reform eigentlich drauf, den Niedriglohnsektor zum Maßstab zu machen und zur erzwungenen Perspektive und zur einzigen Chance für den größten Teil der erwerbslosen Erwerbstätigen. Nur das ist auf jeden Fall zumutbar und das ist überhaupt die ordentliche Lohnarbeiterexistenz, an der sie sich auszurichten haben und die sie dann als ihre Dauerexistenz, als ihr, damit sind sie aus dem Arbeitslosenstatus raus, anzustreben haben. So, eigentlich ist das ganze Projekt, wenn man es mal andersrum ausdrücken will, und die von der Leyen drückt hier auf ihre Art dann aus, also irgendwie eine haltbare Regelung zu finden von Lohnarbeiterexistenzen, also des Lebensunterhalts von Leuten, die dauerhaft für Arbeitgeber arbeiten, ohne davon leben zu können. Das ist einfach das Programm. Und das soll nicht kritisiert und korrigiert werden, sondern eben das ist die soziale Wirklichkeit und daran wird Maß genommen.
Da hat doch der Sozialstaat, also ich werde nicht, ich habe es noch nicht voll überlegt, aber das hat doch irgendwann Folgen. Also jetzt meine ich auf das gesamte Material. Wenn das Material dafür arbeitet, dann ist es nicht erhalten.
Ja, was hat es denn für Folgen?
Ja.
Die sind ja alle schon im Gespräch. Muss ich doch was zu dem Punkt sagen. Die sind ja schon im Gespräch bei dem ganzen bei dem Urteil da über Existenzminimum. Ja, natürlich wird gerechnet mit einem Riesenschub an Verelendung. Aber dann muss man auch das alles so regeln, dass dann die Ansprüche der Kinder, der Alleinerziehenden, der Härtefälle so geregelt wird, dass sie in Ordnung gehen, dass sie verfassungsmäßig abgehakt sind und, wenn man es funktionell ausdrückt, dass sie sozial dienlich sind. Da wird an die Verelendung noch der Standpunkt angelegt, das Existenzminimum soll aber so ausfallen und ist angereichert mit Diensten, die diese Mannschaft, reproduktionsmäßig Kinder und so weiter, immer noch in ihrem Existenzminimum ordentlich zu erfüllen hat, obwohl klar ist, dass das gar nicht geht.
Ja, ja, es gibt ja jetzt schon aktuelle Statistiken, dass die Kinder schon mit, weiß nicht, wie viel Gramm weniger schon auf die Welt kommen von denen. Und bei dem BSE-Skandal hat man ja noch irgendwie gemeint, der Standpunkt der Volksgesundheit, der bringt ja den Sozialstaat und überhaupt den Staat schon noch auf so Ideen, dass man sich darum kümmert, um die Gesundheit des Volkskörpers. Aber da werden doch jetzt reißen doch jetzt neue Maßstäbe ein.
Ja, aber über die rede ich ja gerade. Aber ich will jetzt nicht die verheerenden Folgen ausmalen und nein, ich sage das Prinzip, das funktionelle, das systematische Prinzip davon, dass das zu Massen von Verelendung führt, das ist doch klar. Das Prinzip davon ist aber hier, heißt, wir richten Lohnverhältnisse ein und zwar mit Hilfe des Sozialstaats. Der subsumiert die Existenzfrage, die mal an den Lohn geknüpft war, unter das Kriterium der Rentabilität dieser Leute für die Unternehmer so sehr, dass er die Existenzfrage, die ja immer schon bei den Sozialfällen beim Staat gelandet ist, jetzt für die ganze Beschäftigtenmannschaft zur Aufgabe des Staats macht. Den Unterschied von Aufstockern und Zuverdienern und so weiter tendenziell auflöst, das meine ich ernst, den Unterschied zwischen arbeitslos sein und beschäftigt sein, zwischen dem lauter Übergänge schafft. Also da entstehen Mischexistenzen von Arbeit, die ihren Mann nicht ernährt und Arbeitslosigkeit, die aber auch nicht einfach Arbeitslose sind, sondern gleichzeitig Vollzeitjobs haben oder sonst was dazu verdient und alles auf Niedriglohnniveau natürlich. Das alles mit eben staatlichem Zusatz, der funktionell bezogen wird drauf, naja, und lohnt sich, so nutzt Sozialstaat, weil so erhält er und unterhält er und macht er die Leute fit für das, was als die aktuellen Formen von Beschäftigung eben möglich, nützlich und, wie gesagt, immer mehr um sich greift. Also das ist der Funktionalismus, der heißt, Niedriglohn ist der neue Maßstab für Beschäftigten wie für Arbeitslose.
Also verschiebt sich sozusagen der Inhalt des Sozialstaats von Sozialstaat, also Staat als ideeller Gesamtkapitalist, kümmert sich um den Sozial, um sein Material, Menschenmaterial auf, kümmert sich mehr um weniger um das Menschenmaterial und seinen Zustand, weil die fordern es ja nicht ab, so wie damals unter Bismarck, sondern mehr um die mehr in die Richtung die Erfordernisse des Billigungs.
Nein. Du kannst ja sagen, er kümmert sich nicht um. Und bei dem, wo er sich nicht drum kümmert, da war von Anfang an gesagt, er kümmert sich um die Existenzfragen von Lohnabhängigen sowieso immer funktional, nämlich so, wie sie ihm als Ergebnis kapitalistischer Benutzung zufallen, als Arbeitslose und so weiter und so fort. Und zweitens dann aber auch funktional in dem Sinn, dass er sie wieder drauf bezieht, nämlich mit dem Anspruch, sie sollen in Arbeit kommen. Jetzt will ich sagen, das ist ja, wie sie aussehen, die Verhältnisse, kein Geheimnis. Sondern was ist deren, wenn man so will, sozialstaatlicher Begriff, da hat ja eine Umkehrung stattgefunden, aber die will ich mit mehr und weniger, will ich die nicht abtun. Sondern da will ich schon sagen, das ist was Qualitatives. Und das heißt nämlich, nach der einen Seite, Rentabilität und davon leben können, werden auseinanderdividiert. Da wird anerkannt, Rentabilität auf dem Standort Deutschland heutzutage in der internationalen Konkurrenz fließt für immer mehr das nicht mehr ein. Also hat der Sozialstaat für diesen Zustand, den er für nützlich, für konkurrenzmäßig unerlässlich hält, zu sorgen, dass der haltbar wird. So kümmert er sich um die Existenz seiner Lohnarbeitermannschaft. Dass er sagt, Sozialhilfe hat davon auszugehen und sich dafür nützlich zu machen, dass Lohn und Leben können einfach nichts mehr dauerhaft auch für Vollzeitbeschäftigte miteinander zu tun haben. Das ist die neue Aufgabe des Sozialstaats. Das ist seine Aufgabe in Bezug auf seine Arbeitslosen, wie in Bezug auf die Organisation dieses Sektors. Ich kann es ja auch mal anders sagen. Also, es ist halt wie immer ein Zustand, der zunächst mal als Skandal gegolten hat. Dieses mit, oh, bei uns gibt es Working Poor. Oh, das ist aber hier, reißen soziale Sitten ein und auch bei uns tut sich die Schere zwischen Armen und Reichen immer weiter auf. Und da war das Schlagwort für dieses der Niedriglohnsektor, dies hier wird gearbeitet, ohne dass die Leute ordentlich leben. Das war mit dem Schlagwort Working Poor als Skandal irgendwie mal ins Auge gefasst. Naja, und wie immer, was zunächst als Skandal gilt, der Ruf dann, der gehört sich doch gefälligst geregelt. Und zwar so, dass der Skandal aus der Welt verschwindet. Und auch wie immer, wie bei jedem Skandal eigentlich, wird durch die Regelung nicht der Inhalt unterbunden. Das, wo man da denkt, was eigentlich das Skandalöse ist. Sondern wird das, was zunächst als Skandal gegolten hat, dadurch, dass es geregelt ist, wird damit normal. Das wird sozialstaatlich oder sonst wie haltbar. Das wird irgendwann zum anerkannten Maßstab. dann liegt kein Verstoß mehr gegen Gesetz und gute Sitten vor. Der Fall ist in Einklang gebracht mit den Gesetzen und den berechtigten Ansprüchen der Betroffenen. Und das ist dann die Basis dafür, dass was mal als empörende Ausnahme gegolten hat, jetzt einfach anerkannte Normalität ist. Und nicht nur das, sondern einmal anerkannte Normalität wird es auch in immer größerem Umfang praktiziert. Also es ist aus der Welt der Standpunkt, wer arbeitet, muss auch davon leben können. Der ist ein ganzes Stück aus der Welt. Und Arbeitslosigkeit ist das Übel, weil dann hat der Mensch keine Arbeit, von der er leben kann. Na, das war die alte Scheidung. Dieser Gegensatz wird aufgelöst in lauter fließende Übergänge und wie gesagt, der neue Standpunkt heißt, auf jeden Fall sollen die Leute mal sich klar machen, der Unterschied von Hartz IV und man verdient dazu, das ist eigentlich, das ist noch halb falsches Denken. Das richtige Denken ist, ich arbeite und dann schauen wir mal, wie viel ich kriege und wenn es nicht reicht, dann wird mit Hartz IV, dann werde ich wenigstens auf irgendein Hartz IV-fähiges Niveau angehoben. So, das ist der Ausgangspunkt von, also arbeiten gehört sich, auch wenn es sich in keinem Sinne lohnt. Lohnen tut sich nämlich so für die andere Seite.
Das ist bei jedem Arbeitsverhältnis auch gemacht, dass der Mensch, der es einnimmt, um arbeiten, um Geld zu verdienen, gleichzeitig ein Kostenproblem für den Sozialstaat aufmacht und der dieses Problem an ihm auch zu machen hat. Also dieses Ausgangsproblem und die Leute sind nun mal, wenn Arbeitgeber sie nützlich gebrauchen, im Resultat dann eine Kost für den Sozialstaat, das muss er beachten, weil er muss es ja bezahlen. Also der Mensch wird unter den Kostengesichtspunkt des Staates subsumiert. Die von der Leyen sagt es, wir machen eine Gratwanderung zur Zeit. Wenn wir den Leuten irgendwas dazu zahlen, dann darf es auf keinen Fall dazu führen, dass dem Staat mehr Kosten entstehen und es darf auf keinen Fall dazu führen, dass wieder mehr Leute in die Verwaltung des Sozialstaats kommen. Das sagt sie zu einem Zustand, den sie zur Normalität macht, dass der Staat sich zu immer mehr Lohnarbeitsverhältnissen als Zuzahler ordnet.
Ja, und insofern eben, ist hier merkt man mal, der eigentliche Standpunkt des Sozialstaats, wenn er Kostenlawinen beklagt, ist, dann müssen die Sozialstaatskosten funktionell fürs Kapital gemacht werden. Dass das immer noch mit dem Ideal verbunden wird und dann kommen immer mehr in Arbeit und Zahlen. Das stirbt nicht aus. Der Sache nach ist es eigentlich, dass sie lauter nicht mehr, also Sozialstaat bedienfähige Lohnverhältnisse stiften und wie gesagt, die Frage der Finanzierung stellt sich dann auch prompt und dass das so ist, das merkt man daran, dass sie darüber debattieren, müssen da nicht neue Schranken eingezogen werden. Die ganze Debatte über Mindestlohn geht hier nach dem Muster, naja, aber dass dann immer nur der Staat zuzahlt und dass dann die Unternehmer überall die Löhne nur so senken, dass die Kosten beim Sozialstaat hängen bleiben. Für das regeln wir dadurch, dass wir eine Untergrenze mit Mindestlohn einziehen, weil dann ist die Freiheit zum Niedriglohn erhalten, aber dann ist dieses hier, verwandelt sich die ganze Welt der kapitalistischen Beschäftigung tendenziell in einen Berg von Sozialstaatskosten, wo die Bedienung des Staats zum Problem wird. So, das wird am Mindestlohn debattiert und das ist eine Weise, dieses Verhältnis normal zu machen. Und kaum sagen Sie, Mindestlohn fällt Ihnen ja auch ein Halt. Zur Schranke für die Kapitalisten darf man das aber nicht wirklich machen. Dann der Mindestlohn, ein furchtbares internationales Konkurrenzproblem, unterbinden wir damit nicht gerade das, was wir wollen, nämlich den konkurrenzfähigen Niedriglohnsektor. die Perspektive heißt da, naja, dann sollen die Unternehmer mit der Gewerkschaft einen Mindestlohn aushandeln, dann wissen wir, der geht in Ordnung. So wird dann Sozialstaatsbedarf an irgendeine Schranke, soll es dann auch beim Runtersenken geben. Und Unternehmerbedarf nach hemmungsloser Lohnsenkerei kompatibel gemacht. So, aber ich will jetzt nicht noch über einen Mindestlohn anfangen. Ich will nur noch zu der anderen Weise was sagen, wie hier mit reformmäßig rumüberlegt wird, wie man die Figur des Arbeitslosen abschaffen kann. Also die eine Abteilung haben wir gehabt, ja, die bleiben gnadenlos, die Arbeitslosen, und mehr denn je auf die Welt der Arbeit bezogen, nämlich als wir machen sie zum erweiterten Billiglohnangebot. Wurscht, ob es den kapitalistischen Bedarf gibt. Das ist ja immer der Sozialstaat sagt, wir machen aus den Arbeitslosen ein Angebot. Mit unseren Kosten, die müssen so organisiert sein, dass Kapitalisten hier auf was Brauchbares zugreifen können. Und das heißt in diesem Fall, wir machen die zum Angebot, zum neuen erweiterten Angebot für den Niedriglohnsektor, und für die Leute heißt das, wir eröffnen euch die Perspektive, Arbeitslosigkeit als Dauerzustand soll es für euch nicht geben, sondern tendenziell irgendwo in dieser Latte von Übergängen zwischen Arbeiten ohne ausreichend zu verdienen plus Hartz IV und Hartz IV und damit nicht auskommen und was dazu verdienen und dem Staat wieder was abgeben. Irgend in eine dieser Existenzen sollen sie sich reinmanövrieren und damit eben für die Kapitalisten ein Angebot sein. Das ist, wie gesagt, einfach, da wird das Alte und dann rutschen sie in ganz andere Jobverhältnisse rein, wird mehr oder weniger gekappt. Das ist nicht die Perspektive, sondern diese neue eröffnet. Das ist die eine Weise zu sagen, wir, naja, kümmern uns um die Arbeitslosen und heben den Unterschied von Arbeitslosigkeit und Beschäftigtsein auf. Nach der anderen Seite gibt es eine zweite Weise, die war auch schon kurz von dir angedeutet, die heißt einfach, und wenn sie ewig nicht vermittelbar sind, im Status einfach des Kostgängers des Staats, wollen wir sie aber auf keinen Fall lassen, dann sollen sie eben dem Staat wenigstens dienlich sein. Hier einfach eine Arbeitslosenexistenz von einem Menschen, der arbeiten könnte, ohne dass er arbeitet, das wollen wir eigentlich auch nach der Seite hin auflösen. Und dann gibt es diese schöne Debatte, der Koch sagt Zwangsarbeitsdienst beim Staat und die SPD sagt nein, nein, auf keinen Fall, das muss freiwillig sein, wir schaffen 200.000 Arbeitsplätze beim Staat und die sind dann freiwillig und dann kommen die hinten nach, wortwörtlich von denen. Und wenn sie die dann nicht annehmen, dann halt die zumutbaren, dann ziehen ja die Sanktionen. Also gut, da merkt er, hier wird, um auf den Ausgangspunkt zurückzukommen, an dieses Arbeiten gehört sich, hier will auch noch das Arbeitslosen-Dasein verdient sein, durch irgendeine Form von nützlich machen. Dieser Fanatismus schlägt auch andersrum zu Buche, nämlich wenn sie fürs Kapital nicht mehr nützlich sind, dann machen wir doch irgendwie für den Staat nützlich. Auch das ist übrigens ein Dokument davon, dass hiermit gerechnet wird, das ist eine bleibende Existenz. Das ist nicht mehr, der gerät dann wieder aus dem arbeitslosen Zustand raus. Und als diese bleibende Existenz ist er dem Staat plötzlich verpflichtet. Auf neue Art und Weise zum Arbeiten verpflichtet. Das ist nicht bloß einfach, naja, die sollen mal Willen zeigen, sondern das ist, wir nehmen die irgendwie in die Pflicht, weil sie sind eine dauerhafte Klientel des Sozialstaats und werden so dann auf das, was sich gehört, aufs Arbeiten bezogen, dass der Staat debattiert, wo können wir sie einsetzen. Und eins leistet die Verpflichtung auf gemeinnützige Arbeit bei den Hartz-IV-Empfängern nämlich auf jeden Fall. Also wie gesagt, die werfen ja gleich die Frage auf, aber machen wir damit nicht wieder Staatsgärtnereien und so weiter Konkurrenz? Naja, in die Fragen muss man sich nicht einmischen. So ungefähr ist staatliche Verpflichtung nicht dann zugleich die Unterbindung von irgendwelchen Geschäften, die da mit Billiglöhnern laufen. Na, solche Probleme kriegen die dann. Aber eins leistet die Verpflichtung ja auf jeden Fall. Nämlich, dann haben sie keine Zeit zum Zuverdienen durch Schwarzarbeit. Ne? Und der Vergleich zum Niedriglohnjob, der kaum mehr einbringt als die Stütze, fällt dann anders aus, wenn es heißt, wir lassen die sich aber nicht im Hartz IV einfach arbeitslos einrichten. Ja, dann, das ist, wie gesagt, da ist Förderung von Arbeitswillen, dann fällt der Vergleich eben zu irgendeiner anderen Beschäftigung, die mit Hartz IV ihnen angeboten wird, anders aus. So wird also im Grunde dem Abstandsgebot andersrum Rechnung getragen. Wir machen ihnen einfach den arbeitslosen Zustand auch auf die Art und Weise schäbig und dann lohnt es sich glatt wieder, irgendeine Arbeit anzunehmen, wenn man sowieso nicht einfach in Hartz IV sich rumtreiben kann. Solche Überlegungen sind da. Ich will noch ein vielleicht abschließend, weil das auch schon angegeben worden ist mit irgendeinem Hinweis auf Marx. Also auch als Werbung für mal wieder Marx lesen oder für überhaupt mal Marx lesen. Aber eigentlich, um nochmal zusammenfassend das Prinzip des Sozialstaats zu sagen, was da waltet. Klar, im Ausgangspunkt, der regelt und ergänzt die negativen Wirkungen der Benutzung, die die Leute halt hierzulande nach der gültigen Rechnungsweise, es geht ums Gewinne machen, die Wirkungen, die da produziert werden. Und zwar regelt er diese Wirkungen funktional eben genau für diejenigen, die eigentlich die Leute in diesen Zustand versetzen und für die Maßstäbe, nach denen die wirtschaften und die sie dann mit ihren Wirtschaften auch vorantreiben, und sowohl für die Leute, die sie anwenden und für die dann auch mit denen, die sie ausstellen. Also wenn Kapitalisten mit ihren Rentabilitätsrechnungen die Lohnverhältnisse umschmeißen, laufend nach unten korrigieren, sodass also auch da der Lohn flächendeckend die Existenz der Lohnabhängigen, also nicht mehr im alten Sinn, gewährleistet. Also dann entnimmt der Sozialstaat dem den Auftrag, eigentlich diese Realität haltbar zu machen und als neuen Maßstab in seinen Umgang mit den ganzen Sozialfällen einzubauen. So, das heißt also, wenn der Lohn sinkt und die Masse der Überzähligen steigt, dann fungiert eigentlich Sozialpolitik als Agentur, die diese Millionen Leute, die ihm als Sozialfall zufallen, eben gemäß ihrer neuen Brauchbarkeit oder Unbrauchbarkeit durchzusortieren und damit als Reservearmee bezogen auf die Ansprüche der Anwender zu verwalten und tauglich zu halten. Und Tauglichkeit, das war so ein Durchzieher, den ich sagen wollte, hat immer ein, und zwar sehr radikal, unterschiedenes Maß an dem, was Kapitalisten meinen, für ihre Rechnung brauchen zu können, aufwenden zu müssen für die Verfügung über Arbeitskräfte, und in dem Maße, wie eben das Arsenal angeschwollen ist, diese Maßstäbe nach unten hin zu korrigieren, das wird zum Maßstab des Sozialstaats und unter zwei Gesichtspunkten macht er sich dann also zum Anwalt eben dieser Wirkung, dieser Rückwirkung auf die Beschäftigungslosen. Das ist die eine, nämlich aus Kostengründen und aus dem Fanatismus, die muss ich wieder nützlich machen. Senkt er deren, also senkt er das, was Existenzminimum heißt, definiert das neu und das, was da alles dranhängt, und umgekehrt macht er aber damit die Überzähligen, die bei ihm anfallen, auch zum Maßstab neu und zum Hebel und zum Angebot für Kapitalisten, ihre Lohnfrage, ihre Lohnverhältnisse entsprechend neu auch nach unten hin zu korrigieren. Also der gibt denen Recht und eröffnet ihnen, also in Sachen Reservearmee ist natürlich ein Hebel und ein Argument zum Lohnsenken, und er liefert ihnen sozialstaatlich das vermehrte Billigangebot, auf das sie zugreifen können und mit dem sie ihre Beschäftigten traktieren. Also so kommt dann Billiglohnsektor massenhaft voran. Und so werden dann auch vom Sozialstaat die Arbeitslosen als Reservearmee, als Konkurrenz zu den Beschäftigten in Anschlag gebracht. Ebenso sehr, dass sich die Verhältnisse praktisch angleichen zwischen Arbeitslossein und Beschäftigtsein. Also so übt dann die verwaltete Masse auch ständig Druck auf den Arbeitsmarkt aus und senkt den Lohn der Beschäftigten, an dem dann wiederum der Sozialstaat für den Umgang mit seinen Arbeitslosen Maß nimmt. So, und das war ja schon gesagt, was da mal der Marx eigentlich als Gesetz der kapitalistischen Anwendung von Arbeitskräften formuliert hat. Weiß nicht, ich lese das mal erstmal als Schluss vor, weil da eigentlich das alles andersrum vom eben als Gesetz des Wachstums des Kapitals angegeben ist, und weil da auch diese Frage, naja, was Verelendung mal ganz systemgesetzlich gefasst ist, also nur dieses Zitat zum Abschluss: Je größer der gesellschaftliche Reichtum, das funktionierende Kapital, Umfang und Energie seines Wachstums, also auch die absolute Größe des Proletariats und die Produktivkraft seiner Arbeit, desto größer die industrielle Reservearmee. Je größer aber diese Reservearmee im Verhältnis zur aktiven Arbeiterarmee, desto massenhafter die konsolidierte Übervölkerung, deren Elend im umgekehrten Verhältnis zu ihrer Arbeitsqual steht. Je größer endlich die Lazarusschicht der Arbeiterklasse und die industrielle Reservearmee, desto größer der offizielle Pauperismus. Dies ist das absolute allgemeine Gesetz der kapitalistischen Akkumulation. So, und dann ein zweites Zitat: Die relative Übervölkerung, also die ganzen überflüssig gemachten, relative Übervölkerung im Verhältnis zum kapitalistischen Wachstumsbedarf, ist der Hintergrund, worauf das Gesetz der Nachfrage und Zufuhr von Arbeit sich bewegt. So zwängt den Spielraum, sie zwängt den Spielraum dieses Gesetzes in die der Exploitationsgier und Herrschsucht des Kapitals absolut zusagenden Schranken ein. So, das ist, und das wollte ich hier an diesem Hartz-IV-Zeug erklären, das ist eigentlich heutzutage organisierte Tat und Leistung des Sozialstaats. Also die Übervölkerung in einer Art und Weise zum Instrument und Mittel für Nachfrage und Zufuhr des Kapitals nach Arbeit zu machen, das ist eben die in der Exploitationsgier und Herrschaft des Kapitals absolut zusagenden Schranken einzwängt. Andersrum gesagt, das, was hier heißt Rentabilität, nimmt keine Rücksicht auf Lebensbedarf, und der Sozialstaat sagt, und das organisieren wir. Das ist eigentlich die aktuelle Realität dieses hier von Marx gesagten Gesetzes der kapitalistischen Akkumulation. So, das ist sehr emphatisch und aber eigentlich auf seine Weise das pure Gesetz ausgesprochen. So, das wollte ich als letztlich zusammengefasst als Leistung und als Inhalt dieser ganzen elenden Debatte mal angeben, auch wegen diesem trostlosen Gerechtigkeitsfanatismus, der da vorwärts und rückwärts besprochen wird und auf den, der eigentlich dieses Verhältnis als Selbstverständlichkeit unterstellt, diesen, den Zwang, natürlich muss rentabel beschäftigt sein, aus dem das alles herkommt, als Selbstverständlichkeit unterstellt und dann sich auf die schäbigsten Arten und Weisen an den Gerechtigkeitsfragen, die das für Sozialfälle aufwirft, abarbeitet.